Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Schwingschleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ey, yo, Splash!
Ey, yo, Splash, seid ihr da?
Berlin! Steigi, es ist Mai, es ist fast Juni, es ist fast Juli, es ist fast August. Es weckt in uns allen die Lebenslust. Würdest du mir dazu stimmen?
Na, das sowieso, aber ich muss sagen, es ist immer noch eine Grundkälte vorhanden. Wenn man nicht in der prallenden Sonne sitzt, ist es kalt. Ist euch das aufgefallen? Es gibt diesen kalten, trockenen Wind. Deshalb trocknet auch der Boden so aus. Mhm. Es regnet wieder seit mehreren Wochen nicht. Es ist wirklich total irre. Gestern war 31 Grad, heute ist es 23 Grad.
Ich höre nur, ich habe mich jetzt 2 Tage nur von Wassermelone ernährt und das ist das Beste.
Ey, ich habe Wassermelone im Kühlschrank kalt gestellt.
Wirklich?
Mit Schafskäse und
Minze?
Pfefferminze. Ich wusste, du magst es.
Das ist ja voll krass, das kannst du mir doch nicht jetzt sagen. Jetzt will ich so schnell hinter uns bringen, die Aufnahme.
Deshalb habe ich es aufgehoben vom Wochenende. War noch was übrig.
Ehrlich?
Na, ich hoffe, es ist jetzt auch nicht matschig geworden. Ja,
ja, egal, ich esse es auch in matschig.
Wirklich?
Voll.
Nein.
Was stand am Wochenende an? Was hast du zu feiern?
Pfingsten war am Wochenende.
Da ist Jesus.
Ich war natürlich, der Heilige Geist ist runtergekommen und die Leute haben angefangen, in verschiedenen Sprachen Zungen zu reden. Ah. Deshalb gibt es diese Pfingstgemeinde in den USA. Hast du schon mal gesehen, so einen Gottesdienst von einer Pfingstgemeinde?
Wo alle in Zungen reden?
Ja, die fangen dann an, in so einer Fantasiesprache zu sprechen. Ja,
die empfangen.
Genau, und das ist so quasi, wenn der Heilige Geist dann in sie kommt oder über sie kommt, dann ist es so quasi ein Trance-Zustand und dann fangen die an, in Zungen zu reden. Das ist das Geheimnis der Pfingstgemeinden und das ist auch das, was am Pfingsten passiert ist. Da ist der Heilige Geist runtergekommen auf die Jünger und dann haben die angefangen, in verschiedenen Sprachen zu predigen und Jerusalem war damals schon ein großes Pilgerzentrum und es kamen Menschen aus aller Herren Länder nach Jerusalem. Mhm. Und jeder hat dann in seiner eigenen Sprache oder in ihrer eigenen Sprache dann diese Predigten vernommen. Und dann haben die anderen Leute gesagt, woher können die diese Sprachen? Vom Heiligen Geist.
Aber gab es nicht auch eine Story in der Bibel, wo das als wie so eine Strafe
in Babylon,
genau. Verschiedene Sprachen, jetzt könnt ihr euch nicht mehr verstehen.
Genau, da ist so quasi die Trennung passiert. Mhm. Ja, also da haben alle Leute angefangen, in verschiedenen Sprachen zu
sprechen. Das war vor Pfingsten, vor dem OG-Pfingsten.
Babylon ist Altes Testament, wir haben ja 2 Bücher.
Ja, und Neues Testament ist dann das OG-Pfingsten.
Neues Testament ist OG Jesus.
Ja, das auch, das ist klar.
Das ist Neues Testament. Das Alte Testament ist so
Savas, Richter. Die Nummer.
Ja. Torch.
Afrika beim Warte.
Yes.
Sagt man das noch?
Gibt man I don't noch know. Ey, ganz ernsthaft, wenn man sich das Alte Testament anguckt, also da Sodomie und...
So weit weg von Afrika beim Warte war das nicht.
Also... Mein Lieblingszitat aus dem Alten Testament ist ja so, und danach, und ich erschlug 4000 Feinde mit den Backenknochen eines Esels. Das ist wirklich ein dolles Zitat.
Oh, kann mir das irgendwer AI generaten und als Video schicken, wie jemand 4000 Feinde mit den Backknochen
eines Esels. Ey, aber der neueste, das geilste AI-Ding, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, war dieser Song für Timmy. Kennst du das? Er hat sich das nicht ausgesucht.
Der Wal. War das der Wal?
Timmy, nee. Der Wal.
Ja.
Timmy, der Wal.
Ja,
die Walin.
Wer war
Walin.
Denn der?
Hope und Timmy.
War das
Timmy,
der gleiche? Nee.
Aber weißt du, weswegen er Timmy hieß? Mm-mm. Weil er zuerst am Timmendorfer Strand angespült wurde. Ja, auf der anderen Seite der Bucht so quasi.
Hey, yeah.
Und da ist er zuerst angestrandet. Der wollte ja sterben oder sie wollte ja sterben. Ist ja auch die ganze Zeit misgendert worden, habe ich auch irgendwann mal gelernt in so einem Post. Der misgenderte Wal. Timmy und Hope. Und dann gab es die ganze Zeit ja so TikTok-Videos von so ich sage das jetzt mal despektierlich, aber Sachbearbeiterinnen aus dem Finanzamt Neukölln, kennst du die Frauen, die so eine exaltierte große Brille tragen, dann eine Kurzhaarfrisur, so eine sportliche Kurzhaarfrisur mit einer gefärbten pinken Strähne drin.
Ja, kann ich auch so.
Die waren ganz weit vorne bei der Free Timmy Front.
Leute, die halt AI-Songs richtig fühlen.
Genau, und dann gab es diesen Song, er hat sich das nicht ausgesucht. Nicht dieses Leid, nicht diese Not.
Er hat sich das nicht ausgesucht. Nicht das Leid, nicht diesen Ort. Und ihr steht da und redet, während er leise stirbt.
Das ist viel Wut. Das ist wirklich viel Wut.
Das check ich.
Das Beste, was ich gehört habe, war dann so ein Typ von Sea Shepherd, der gemeint hat, hey, also der Wal ist krank, der darf sterben so quasi. Und gleichzeitig gibt es Schleppnetze von auf den Weltmeeren und es sterben täglich Hunderte von Walen.
Aber nicht in deutschen Gewässern. Ja,
der explodiert so. Jetzt übrigens. Ja, der liegt ja jetzt vor Dänemark. Der ist ja gestorben.
Ja, das habe ich
der Wal. Der Wal, die Walin ist gestorben. Und jetzt liegt er vor Dänemark und bläht sich langsam auf, weil die Leichen. Und dann habe ich neulich gelesen, dänische Behörden warnen vor Explosion. Vor Walexplosion. Er hat es jetzt nicht ausgesucht.
Hat er nicht, nee. Ich habe, als er noch Hope hieß, habe ich da habe ich das mitbekommen. Durch so eine AI-Seite, die wir entdeckt haben. Also es war so, ich habe einen Friseur meines Vertrauens in Potsdam. Und der ist aus Damaskus. Und dann hört er sehr viel arabische Musik, aber auch so die ganzen so 80s-Balladen und so Celine Dion und bla, das liebt er, ja. Das läuft ja immer, wenn ich da hingehe. Und dann, einmal war Alina dabei und hat gefragt, sag mal, gibt's so deutsche Lieder, die du hörst und sowas? Und dann ist so, ja, eins von Andy Kister und so. Und sucht das so in seiner Spotify-Liste und zeigt uns das. Und wir sind beide so, oh Gott, das ist AI. Oh Gott, das ist AI. Und du sagst, das ist total schön, der singt auch Lieder für Syrien und so, der singt auch Lieder für... Und dann haben wir den Account von dem gefunden und also die Musik ist 100% AI, der Typ ist echt, aber Nein. Der lip-synkt einfach AI-Songs, die er irgendwie promptet. Also die Texte klingen auch wie von ChatGPT geschrieben und dann ChatGPT-Text in irgendwie Suno oder keine Ahnung reingesmashed und dann jemand, der das lip-synkt, als ob er es komplett fühlt und immer mit dieser so... Nicht unheilig, sondern so mehr geschrien. Mhm. So eine, ja, wer singt so? Vielleicht so In Extremo, kennst du das noch? Mhm. Oder so 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. So mit dieser Inbrunst irgendwie singt diese Stimme die ganze Zeit.
Und er singt Mittelaltermarkt-Darsteller.
Voll. Und der Account ist wirklich jeden Tag ein neuer Song. Und in den Kommentaren immer, mach bitte noch einen, mach einen für Kurdistan.
Ach was.
Und
ach,
es ist auf Bestellung.
Für die migrantische Gemeinde.
Voll. Also Diaspora-Content einfach.
Okay.
Und dann auch, bitte mach einen für den Song, für den Wahl Hope. Bitte mach einen für Dings und so. Und das war das Krasseste. Der, glaube ich, krasseste Prompt da drin, oder Kommentar, der ja dann gleichzeitig der Prompt ist auch, weil was hat er für Informationen außer diesem Kommentar? Ja. Mach bitte einen Song über meinen Sohn. Er ist Autist. Ich glaube, der Übergewichtige war ein anderer, to be fair. Einer war wirklich nur, bitte mach einen für meinen Sohn, er ist Autist. Und das war alle Informationen, die er hatte. Und es war dann so, er hört Sachen, die andere nicht hören. Was für ihn so laut ist, ist für andere ganz leise und so. Und so einfach alles, was sich ChatGPT so über Autisten vorstellt, in einen Song mit richtig viel so In Extremo.
Kennen wir noch diesen einen Song von so einem Trucker, der mit einem Jungen Kontakt aufnimmt über CB-Funk.
Ja, kenne ich.
So, ist ein ganz alter Song, so aus den 70er Jahren. Und dann fährt er bei den...
Hast du mir den mal gezeigt im Rahmen dieses Podcasts?
Wirklich?
Entweder...
Haben wir schon mal drüber gesprochen.
Entweder hast du mir das vor 3 Jahren erzählt oder mein Stiefvater vor 20 Jahren. Eins von beiden springt gerade an. Aber same eigentlich. Mein Ziehvater heißt.
Ich bin dein Vater.
So, bitte weiter.
Okay, also.
Und er ist ein kleiner Teddy.
Der nimmt dann, Teddy,
oder?
Ja. Genau. Teddybär 01 oder so, nennt sich der Junge. Und dann sagt er, hey, ich komme bei dir vorbei und fahr dich rum. Und der sitzt ja im Rollstuhl, der Junge. Und dann, wenn er in die Straße einbiegt, stehen da schon 20 LKWs, die, weil andere Trucker mitgehört haben.
Und ich dachte gerade, die Auflösung ist dann, er kommt und der kleine Junge ist auch ein Trucker. Und die geilen sich so beide auf die ganze Zeit.
Der ist auch ein Trucker mit verstellter Stimme.
Oh Gott. Ja, aber das fand ich irgendwie krass. Und ich war so, oh Mann, meine Friseur ist auch so eine Maus, ne? Ich kann ihn das ja gar nicht übel nehmen, der fühlt das halt und da ist irgendwie so, mein Herz und die Wüste und das Meer und so. Und das alles ist so generisch, aber es trifft ja trotzdem irgendwas in den Leuten und dann ist es wahrscheinlich valide oder so.
Nee, ich habe neulich in irgendeinem Blogbeitrag auch gesehen, da gab es so einen Test zwischen Bildern, die von AI generiert sind und echte Kunstwerke. Also so Kunstwerke, die man halt auch nicht auf den ersten Blick erkennt, weil sie nicht so weltberühmt sind. Und die Leute haben sich konsequent oder zu 60% für die AI entschieden, dass das ihnen besser gefällt.
Das war eine Geschmacksforschungsstudie oder was auch immer. So. Ja, okay.
Naja, und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass halt...
Ich dachte, ob die erkennen, welches von beiden AIs, weil ich glaube, das ist auch mittlerweile...
Ach so, ja, klar, natürlich. Also die Frage war natürlich, ob sie es erkennen, aber für welches Bild sie sich ja auch entscheiden würden. Und dann haben sie sich zu 60% für die AI entschieden. Ich glaube, die können das schon ganz gut. Ich meine, ich habe neulich wieder so Abfragen gemacht für mein Qualitätsmanagement, was ich ja für meine Firma mache. Und das ist ja perfekt eigentlich dafür. Also wirklich perfekt geeignet. Ich habe da irgendwelche Protokolle reingeladen, habe gemeint, stimmt es hier von der Form... Passt das? Sind es die Normanforderungen, die halt da gestellt werden bei der ISO 9001/2015? Kennt sich aus, Qualitätsmanagement, klar. Und dann so beim dritten Prompt oder beim dritten Protokoll, das ist mit Abstand das Beste, was du bis jetzt eingereicht hast. Ihr habt da schon sehr gut vorgearbeitet.
Guck mal, so kriegt man dich. Einfach random Komplimente. Das funktioniert total, das Ding.
Das ist perfekt. Einfach nur so, hey, das hast du richtig gut gemacht. Das ist richtig mega. Aber ich hab's geliebt, weil das war halt einfach, okay, du machst die inhaltliche Vorbereitung. Also der schreibt ja jetzt auch keinen Scheiß rein und bringt es in Form. Ja, perfekt. Ansonsten, ich müsste Recherche machen.
Ey, klar, in der Vorstellung ist das alles, haut das hin, wenn der nicht auch so mit voller Überzeugung einem so Scheiße erzählen würde manchmal, weißt du?
Wir kommen nachher drauf. Okay, ich habe ein bisschen was vorbereitet.
Okay, spannend.
Und da bin ich auf jeden Fall aufs Kreuz gelegt worden.
Es gibt die Tech-Rubrik heute.
die Techies, die sprechen. Tja, und ansonsten so, wie geht's denn so? Was macht ihr?
Oh, gut, Steigi, ich bin...
Du fährst Roller, freihändig.
Ja, Mann.
Das sieht übrigens auch so krass AI-generiert aus. Das ist unfassbar. Und das funktioniert?
Ja, voll.
Also das klappt wirklich. Das ist jetzt AI.
Das wäre mein größter Fun, das nachher mit dir das zu zeigen in echt. Das ist mein Kunststück, was ich gerade allen zeigen möchte.
Okay, also du machst Klebeband, machst da das Gaspedal auf Vollstoff.
Ja.
Brauchst natürlich eine Landebahn, haben wir aber, Tempelhofer Feld.
Gibt's.
Geht.
Ja, je länger geradeaus, desto besser natürlich. Das geht besser geradeaus als in der Kurve.
Stehst du einfach drauf. Aber du kannst auch dieses Hoverboard fahren und so. Ja. Du hast so ein Gleichgewichtsgehen.
Also Gleichgewicht, so balancieren kann ich ganz gut. Und es ist irgendwann einfach auch so ein Vertrauen und Loslassen und ey, komm, hey, ich spüre doch, dass ich gerade und in der Mitte und ich spüre das doch. Ich bin doch ganz mittig.
Also für alle, die es noch nicht gesehen habt, folgt Mauli auf seinem Instagram-Account, da gibt es Videos zu sehen.
Ich habe einen neuen Song rausgebracht und fairerweise, ich hatte den schon auch so ein paar Monate fertig, aber ich habe den dann rausgebracht, als ich so dachte, ey, ich habe dieses Kunststück, wie zeige ich das Leuten? Und dann war ich so, ja, wahrscheinlich bringe ich einen Song raus und drehe dazu dann so. Das wäre ein guter
Rahmen,
um das
zu zeigen. Wie hast du es entdeckt, das Kunststück? Also du mietest ja einen von diesen Elektrorollern, die überall rumstehen. Neulich habe ich einen in den Straßengraben geworfen, weil er meinen Parkplatz blockiert hat.
Ey, zu Recht. Das ist auch eine Plage. Und ich finde, alle außer Lime-Scooter sollte man auch verbieten. Aber Lime-Scooter sind mega.
Warum?
Weil die haben jetzt so ein neues Modell rausgebracht, auf dem man freihändig fahren kann. Was zum Teufel?
Das kann man auf den anderen nicht.
Also ich, das ist fahrlässig, das auf den anderen zu probieren. Das würde ich nur auf den neuen Lime-Scootern mit dem grünen Lenker probieren, die mit dem schwarzen Lenker. Das ist noch so ein älteres Modell. Ah, ist ein bisschen wackeliger.
Okay, aber da verkeilt sich dann das Vorderrad. Oder?
Es verkeilt sich nicht, sieht einfach nicht so smooth aus. Man muss mehr steuern und mehr balancieren, okay, und so Dings. Und bei auf dem
also,
grünen...
Nur jetzt nur mal, weil wir ja Podcasts sind und kein Bild generieren können.
Ja.
Du klebst das Gaspedal fest mit einem Klebestreifen.
Ja.
Stellt sich dann auf diesen.
Ja. Also
entdeckt drauf oder der fährt schon.
Entdeckt habe ich es natürlich im normalen Fahren und dann mal mit einer Hand irgendwas auf dem Handy noch gucken und dann so mit einer Hand fahren. Und dann irgendwann auch so kurz, wenn man übermütig ist und man fährt nachts allein auf der Straße und so, dann auch mal so beide Hände loslassen und so, das geht ja irgendwie. Und dann wird natürlich langsamer, weil man kann das Gas nicht mehr drücken.
Ah ja.
Aber so, wenn es bergab geht zum Beispiel, kann man das eine ganze Weile machen. Und dann war ich so, ey, entweder ich brauche eine richtig gute Bergabstrecke oder ich probiere mal das festzukleben und mir Tempomat einzubauen. Und ja, ich weiß auch nicht, dann habe ich das so geübt. Ich hole mir immer diese 5-Stunden-Pakete bei Lime, das kostet so ein 30er, dann kannst du so 5 Stunden fahren. Und das ist mein Luxus. Das ist mein kleiner Luxus, den ich mir gönne. Dass ich mir immer, wenn das leer ist, direkt das nächste hole, damit ich immer fahren kann, wenn ich
möchte. Du musst aber nicht 5 Stunden am Stück fahren.
Nee.
Du hast über einen Monat. Zeitkontingent von
über
einen 5
Monat
Stunden.
Kann man
okay,
das.
Aber das reicht ja ordentlich,
voll,
oder?
Voll. So 3 Wochen fahre ich da meistens mit.
Okay. So, und dann hast du...
Da ich es entdeckt und dann war ich so, ey, ich will das geil gefilmt haben einmal. Und ja gut, dann kann ich auch gleich einen Song rausbringen, wenn wir schon dabei sind. Und dann mache ich das in dem Rahmen.
Und dann habt ihr das im Abendsonnenlicht gedreht. Die Sonne scheint so rot-golden auf dich. Das ist auch ein mega Bild. Also wirklich.
Dankeschön.
Es ist tatsächlich, als hätte jemand für Hope ein Video sich ausgedacht. Weißt du, wie er so in diesem abendlichen Sonnenlicht aus dem Meer rausspringt.
Ja, man, auf so einem Wal lang fahren wäre auch geil. Ja, man kann das, also jetzt muss man gucken.
Genau, und wie er jetzt aber mal tatsächlich, du hast so den Einwitz gebracht, hey, mein Kameramann macht das rückwärts. Wie hat der Kameramann das gemacht? Die mussten zu zweit auf einem Roller sein dann?
Nee, Kevin, Shoutout an Kevin, der auch seit schon immer meine Videos gedreht hat eigentlich, ist mit so einer Kamera, mit der wir gerade filmen, die hat so einen Follow-Focus, also wenn die ein Gesicht erkennt, dann folgt die dem Gesicht, also er musste jetzt nicht die ganze Zeit so penibel drauf achten. Aber lustigerweise, das Video, was du meinst, ist mit dem Handy einfach gefilmt. Und er hatte so ein Lime-Bike, also so ein E-Bike, wo du dann nicht so doll treten musst und trotzdem auf dem gleichen Tempo bist. Und dann hat er so mit einer Hand ist er gefahren und mit einer Hand hat er gefilmt. Wir sind Freaks, Leute, wir sind crazy. X-Games, Red Bull ruft uns an. X-Games 2026.
Halt. Weißt du, so mit Abseilen und allem
drehen am Rad. Ja, und irgendwie, dann dachte ich nämlich auch, ist witzig, dass ich immer so den Urge habe, Musik rauszubringen, wenn ich ein neues Kunststück habe. Dieses Rumgekletter mit dir war ja auch eigentlich war so das ja schon länger auch die Idee, oh, ich will irgendwie mich mit dir mal irgendwo abseilen. Und ja, ich hatte einen Song gemacht dazu und dann haben wir das so gemacht.
Also ey, das war crazy. Im Nachhinein, ich muss echt sagen, ich habe wirklich geschwitzt bei dieser Aktion.
Ja?
Ja, natürlich. Mann, guck mal, du machst es zum allerersten Mal. Also wir sind auf einem cool der gemacht. Höchsten Hochhäusern, auf denen ich jemals war. Also ich glaube, auf sowas habe ich noch nie gearbeitet. Das war ja wirklich 100 Meter hoch. Ich habe 70 Meter Seile. Das Seil hängt irgendwo in der Mitte des Hauses. Hört dort auf. Du musst zum Balkon reinsteigen und unten hört man die Martinshörner der anrückenden Polizei. Alter Schwede, das war schon irgendwie ein bisschen verrückt.
Es war speziell, aber es war, ja, irgendwie, das hat, ja, das hat, ja. Hat sich ja gut
also ähnlich
eingereiht.
Geschwitzt habe ich übrigens neulich, als ich für Almani eine Seilbahn aufgebaut habe.
Oh, zwischen Almani. Wo und wo? Ist das schon draußen?
Ja, pass auf, Almani ist ja auch so ein spezieller Typ und der moderiert regelmäßig eine Boxveranstaltung und er wollte sich für seinen Entry in den Boxring, hat er sich irgendwas Spezielles überlegt. Ja, Steiger, ey, ich möchte mich da reinschwingen lassen und so weiter und so fort. Und ja, ich nehme da einfach eine Strippe aus dem Baumarkt und hänge mich da dran und dann fahre ich da rein und so weiter und so fort in diesen Ring und dann meine ich, guck mal, also er hat sich das vorgestellt, er hat sich das vorgestellt, der Ort, an dem diese Boxveranstaltung stattfindet, das ist das Kühlhaus oder so, heißt das, in der Nähe vom Gleisdreieck. Und das ist wirklich so ein spezielles Gebäude, weil das ist 3 Stockwerke Galerie außen herum. Also der Boxring steht in der Mitte, ist schon auch wirklich geil und oben kann man dann von der Galerie aus
zugucken. Geld runterwerfen und so.
Ja, so ungefähr. Mhm. Zwei Stockwerke. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Ong Bak-Gebäude.
Habe ich lustigerweise auch meine erste Assoziation gewesen.
Genau, ja. Also wirklich wie dieses Ong Bak-Gebäude, wo es diesen legendären Mon-Shoot gibt, irgendwie, wo der da über 5 Stockwerke runterfällt. Quasi. Also ist nur 3 Stockwerke hoch, aber immerhin, ja, 10 Meter ist das locker, das oberste.
Ja, ja.
Und da hängen wir dann eine Strippe rein, so in die Mitte und dann fahre ich dann so rein. Und dann meine ich, guck mal, das ist Physik. Wenn du eine lose Strippe reinhängst, also wirklich wie so ein U reinhängst, dann geht es erstmal runter. Ja, also das heißt, wenn du da erstmal abseilst, dann fährst du erstmal... fällst du ja senkrecht, bevor diese Strippe so quasi greift, um dich dann in die Mitte zu ziehen. Und das auszurechnen, ey, auf gar keinen Fall. Nee, wir machen eine Seilbahn. Mhm. Ja, wir hängen diese Strippe quer rein und spannen die richtig fest. Und dann hast du aber das Problem, wie steuerst du die Person so quasi, also wie bremst du die Person ab?
Ja, stimmt. Ja,
verstehst du?
Es endet ja nicht im Ring, das Seil.
Ja, genau, das Seil endet nicht im Ring, aber da müsste er abspringen so quasi und reinspringen. So, und dann wird es natürlich so ein bisschen kompliziert, wenn du den an der Strippe, also an diesem Seil, an diesem diagonal verlaufenden Seil festmachst, dann kann er ja nicht so ohne weiteres in den Ring reinspringen. So. Und eigentlich macht man das ja bei so einer Seilbahn so. Der eine hängt an dieser Seilbahn dran und dann gibt es so quasi ein Rückhalteseil, was die Abfahrtsgeschwindigkeit bremst. Steuert. Und dann meint er, ja, aber eher mit Knoten und so weiter. Ich habe mit Berlin Kids gesprochen, machen das nur mit Handschuhen und so weiter und so fort. Und dann bin ich so drauf gekommen, naja, klar, also wenn er das selber bremst mit stabilen Handschuhen, also richtig Lederhandschuhe, dann kann er sich ja auch so abbremsen. So, und dann haben wir das halt geübt. Er hatte einen Gurt an, mit Verbindung halt zu dieser diagonalen Seilbahn. Und dann haben wir das so 2-3 Mal geübt, bis er das dann so drauf hatte, dass er...
Wart ihr dann vorher in der Location? Oder
ja, wir waren in der Location und haben das dort aufgebaut.
Okay, geil.
So, und dann hat er das halt geübt mit diesem Bremsen mit den Handschuhen. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, und jetzt können wir aber die Sicherungsseil zur Seilbahn auch weglassen. Und das hat er gemacht, ja. Das kann er, also das traut er sich halt einfach dann, ja. Und dann springt er halt rein. Dann springt er halt da rein in diese diagonale Seilbahn und bremst nur mit den Handschuhen. Also muss ich dann natürlich auch festhalten. Das wird unheimlich heiß. Wir hatten dann auch 2 Paar Handschuhe, aber die Handschuhe sind dann auch wirklich durchgebrannt. Also je öfter man das macht, desto mehr brennt das dann natürlich durch. Aber er hat das wirklich gut gemacht und sah halt auch krass aus, ja, weil das ist dann wirklich so James Bond-mäßig.
Aber war es ja auch kein Mensch.
Fliege rein und dann steht er da in seinem Anzug. Hallo, schönen guten Abend. Und
geil. So.
Und das Problem war aber, ich musste die Seilbahn aufbauen und ich war am Abend aber nicht da. Das heißt, ich konnte diese Seilbahn vor der Veranstaltung nicht nochmal kontrollieren. Ich habe die am Tag davor aufgebaut und zwischendurch haben die halt auch den Ring dort dann aufgebaut. Ey, und ich bin morgens um 4 an diesem Samstag, die Veranstaltung war am Samstag, ich bin morgens um 4 aufgewacht. Scheiße, wenn da jemand mit einem Cutter war und dieses Seil angeschnitten hat. Ey, weißt du, dann
ist davon bist du wach geworden.
Die Seilbahn ist ja dann auf Spannung, ja. Und die war ja 2 Tage auf Spannung. Wenn da einer nur irgendwie so drankommt mit so einem Messer und da so ein halber Schnitt drin und dann hängt sich der Junge rein und dann reißt dieses Seil. Ich so, oh Gott, kannst du das nochmal bitte alles filmen? Kannst du das den Aufbau nochmal filmen? Ich muss das kontrollieren. Die haben so, Steiger, entspann dich. Ich habe es schon 2-3 Mal gemacht heute wieder.
Brauchst du wieder neue Handschuhe?
Es hat funktioniert. Ihr könnt es bei Almani auf seinem Instagram-Account angucken. Es ist sehr, sehr gut gefilmt worden.
Ja, also Shoutout Almani AOB, was der auf die Beine stellt mit diesem, auch hast du gesehen, wie er live aus der U-Bahn-Station
war wirklich auch sehr, sehr witzig.
Gestreamt hat oder wie er mit Scooter, der ist auch mit einem Scooter, aber so einhändig der ist auch mit einem Scooter über die Stadtautobahn gefahren und sowas. Hat dabei irgendwie
durch den Tiergartentunnel und so,
ja,
oder?
Ja, genau.
Aber hast du das gesehen, wie er sich auf Skiern hinter einem Auto herziehen hat lassen, als es so krass geschneit hat.
Geil, weil das ist einfach Jackass. Ein Money AOW ist deutsche Johnny Knoxville.
Ich glaube, ihr zwei würdet auf jeden Fall, ja, hey.
Ja, es wird passieren. One day. Geil, aber diese, dass du angehauen wirst für sowas, das macht mich richtig glücklich irgendwie. Dass so jemanden gibt, wo Leute wissen, ja, aber der checkt uns ja, der ist ja auch Hip-Hop und so und der kennt sich doch mit Seilen und so aus. Den holen wir, der wird schon.
Das Beste war, dass mich die Frau von der Location unterschreiben hat lassen, dass dieser Aufbau sachgemäß funktioniert. Ich so, ja, okay, ich unterschreibe hier mal, ja klar. Wenn der stirbt, naja gut, mit einem Bein, mit mehr als einem Bein im Knast auf jeden Fall. Ey, ey, ey. Aber das war auch so witzig am Anfang.
Wie lange ist das her, der Boxkampf? Wann war diese Aktion?
Na, der hat es jetzt im Mai wollte das wieder machen, aber da war ich dann wirklich nicht da und dann musste ich dann auch absagen, weil war mir das echt zu crazy, weil da wäre es nämlich 3 Tage vor der Veranstaltung gewesen und dann habe ich gemeint, ey, ich kann das, sorry, tut mir leid, habe auch jeden Abend Sitzung, also ich kann das leider diesmal wirklich nicht aufbauen. Yeah. Ja, aber beim nächsten Mal, und es war auch so geil, die Frau von der Location kommt so raus und kontrolliert es und wir so, ja, mit Seil und der ist gesichert und bla 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 und irgendwann war fährt einfach runter mit seinem weißen Hemd. Nirgendwo ist ein Gurt zu sehen, weil auch keiner da ist. Und sie so, ja, das sieht ja jetzt stabil aus. Aber hier, ich habe die Unterschrift vorbereitet, ihr müsst mal unterschreiben. Ja, klar, okay. Ich meine, das Geile ist, Artisten tatsächlich, das habe ich neulich gelernt, weil ich auch Arbeitsschutzunterweisungen im Cirque du Soleil machen musste.
Wirklich?
Am Potsdamer Platz.
Das ist lustig.
Naja, und die arbeiten auch in der Höhe. Artisten sind davon ausgenommen. Die unterschreiben so quasi, hey, ist Teil meiner artistischen Ausbildung. Wenn ich hier jetzt über die Schrägseilbahn balanciere, ist es so quasi mein Risiko. Da ist nur immer die Frage, okay, das Publikum darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Also das heißt, der darf zwar stürzen, aber darf nicht aufs Publikum stürzen.
Du darfst uns nicht traumatisieren. Wehe, du stirbst hier.
Genau, also wehe, du stirbst hier oder wehe, du verletzt irgendeinen Zuschauer. Also ja. Da muss auch alles gesichert sein. Selbst sein Schirmchen, was er da halt mit sich rumträgt. Aber die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die unterliegen ja den deutschen Arbeitsschutzbestimmungen. Die sind so quasi versichert über die Berufsgenossenschaften. Mhm. Und die müssen natürlich dann den Sicherheitsanforderungen des Arbeitsschutzes genügen. So, das heißt, die im Hintergrund, die arbeiten alle hochgradig gesichert. Safe, safe, safe. Und die Artisten, naja, gut, scheiß was drauf.
Die haben gesagt, das ist okay.
Ihr Berufsrisiko ist halt so.
Das ist krass, ne?
Ja, aber so ist es halt. Ich meine, Kletterhalle ist ja genauso. Also die Leute, die Griffe anbringen, die unterliegen dem Arbeitsschutz. Die müssen halt einfach doppelt und dreifach gesichert sein.
Die Leute, die da klettern.
Und die Leute, die da privat rumgucken, die, ja.
Wenn du ohne Gurt willst, dann noch ohne Gurt.
Privat halt. Ja, genau, ey, free solo, go. Das ist dein privates Sportrisiko.
Kannst du das eigentlich ernst nehmen, so als Industriekletterer, so bouldern?
Ja klar, das ist ja auch was ganz anderes. Natürlich. Ey, also, ich meine, es gab diesen einen Film, der hieß, glaube ich, auch Free Solo. Da ging es um die Besteigung des El Capitan im Yosemite-Nationalpark. Weiß nicht, hast du den gesehen?
Wo es um den K2 geht, den hatten wir als VHS, aber mit Sylvester Stallone irgendwas.
Nee, also El Capitano ist ein Dokumentarfilm über so einen tschechischen Kletterer und der klettert da hoch. Mhm. Und zwar 300 Meter Steilwand, ungesichert. Und da gibt es eine Stelle, da muss man springen, 1,5 Meter. Und auf der anderen Seite ist so 5 Zentimeter Grat, wo der sich dann mit den Fingern einhaken muss. Ja, das ist also wirklich so eine, so eine bekannte Stelle. Und anders kommt man da nicht hoch. 1,5 Meter springen und dann hakst du dich ein mit deinen Fingerkuppen.
Oh Gott.
So. Und diese ganze Strecke ist gefilmt worden und an der Stelle hat er gesagt, ja, da muss aber eine Drohne aufgebaut werden. Also da muss eine statische Kamera hingebaut werden, weil er möchte da keinen Kameramann sehen, weil der würde die Angst spiegeln. Und dann würde er es nicht schaffen. Dann ist dort an dieser Stelle, stand halt da so eine fest installierte Kamera und hat diesen Sprung da aufgezeichnet. Alter, aber das ist auch so irre. Dann denkst du auch so, ja, okay, er kann es machen, aber bist halt tot. Ja.
Bitte alle Menschen weg, das soll sich hier anfühlen wie ein Computerspiel, wo nichts passieren kann. Dankeschön.
Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da da der Kick dran ist. Aber es gibt ja auch Eisklettern, weißt du? Also ich meine, die Leute klettern an gefrorenem Wasser hoch und vertrauen darauf. Ja, klar, also hält, ja, Klimawandel, shit.
Ist auch krass, diese Kerbe da, die ist ja von den Leuten, die gesprungen und abgestürzt sind, die haben die Kerbe erst so tief gemacht, dass sich dann irgendwann einer daran festhalten kann, weißt du?
Ja, unter Umständen. Ja, nee, aber ansonsten, das ist natürlich schon krass. Aber ich bin beim Klettern bin ich nie reingekommen, weil da waren meine Arme schon vorher tot, bevor es für mich insgesamt anstrengend war. Also ich habe das als Sport nicht so ganz verstanden.
Weißt du? Verstehe ich nicht.
Naja.
Was heißt, deine Arme sind tot, bevor du angefangen hast?
Naja, die Arme sind schneller müde und lahm, als dass ich mich insgesamt sportlich hätte betätigen können.
Ah, okay.
Verstehst du? Die Arme geben als erstes auf und dann hatte ich immer den Eindruck, ich habe ja gar keinen Sport gemacht.
Dann
klettern
ohne Arme ist blöd. Dann
klettern ohne Arme geht nicht so richtig.
Was ist sonst noch passiert? Ich weiß, ich bin clean seit einem Jahr, Steiger.
Was heißt das?
Ich habe jetzt fast ein Jahr gar nichts geklaut.
Ah, okay. Ich dachte, du hast aufgehört zu kiffen.
Nein, in Gottes Namen. All day. Hä? Was meinst du?
Du hast nichts geklaut. Gar nichts.
Gar nichts.
Gar nichts.
Ist das nicht krass? Ich war einmal an so einer SB-Kasse und da musste so ein Mitarbeiter sich einloggen und dann hat er vergessen, sich wieder auszuloggen oder er musste irgendwas bestätigen und hat da so einen Mitarbeitermodus gemacht und auf einmal war er wieder weg und da sind so lauter rote Tasten, da war so 90% Rabatt und sowas und dann habe ich dann so gedrückt, aber das würde ich jetzt mal nicht zählen. Aber so vom Ding her, ich kaufe Sachen.
Aber ganz ernsthaft, SB-Kasse ist doch wirklich, ich finde, für diesen Abbau an Arbeitskräften muss man die bestrafen.
Ey, ich freue mich auch immer noch über jeden, der das macht, aber ich mache das einfach nicht.
Aber die werden besser, übrigens. Also so, es wird auch ein bisschen komplizierter. Man muss auf jeden Fall
Werden die besser oder kursieren einfach 2-3 Clips von, wo mal jemand drauf guckt und alle denken, oh, die gucken die ganze Zeit.
Nee, also beim letzten Mal, die stand so neben mir.
Nein,
die hat so gemerkt, dass ich diesen Altersbonus hier ausspiele, ja, und so tue, als es ist alles so verwirrend hier. Ich ziehe jetzt mal 5 Produkte auf einmal hier rüber.
Wo ist denn meine Brille überhaupt?
Und das hat die, glaube ich, gemerkt. Dann stand sie mal neben mir und hat kontrolliert. Ja, das müssen Sie auch noch scannen. Ah, das haben Sie nicht gescannt. Moment, warten Sie mal, ich gebe mal 2 ein. Aber ich mag das, wenn ich dann den teuren Käse einfach so durchschiebe.
Schau, ich habe das Gefühl, also das ist die Frage, ne? Klaut man, weil man wenig Geld hat, oder hat man wenig Geld, weil man klaut?
Ach, du meinst, das hat weniger mit der Strafprozessordnung zu tun und mit Geldstrafen, sondern mehr mit...
Mit dem kosmischen Gleichgewicht, das man stört dadurch. Mhm.
Jetzt mal ganz ernsthaft, kurze Frage, was ist bei meinem kosmischen Gleichgewicht nicht so ganz in Ordnung? Ich bin neulich am U-Bahnhof Krummelanke kontrolliert worden, Taschenkontrolle. Krummelanke, Zehlendorf, kennst du Endstation Zehlendorf? Also irgendwie der bürgerlichste. Ja,
U3.
U3 Endstation.
Die Fantasy-U-Bahn von allen.
Genau. Ich hatte dort zu tun, was auch immer.
Privat, geht mich nichts an.
Genau. Komm runter... Taschenkontrolle.
Auf dem U-Bahnhof?
Auf dem U-Bahnhof. U-Bahnhöfe sind gefährliche Orte. Ja, stehen 4 Polizisten in Ausbildung. Ich würde mal sagen, 4 Polizisten in Ausbildung. Und machen Taschenkontrolle. Ich weiß nicht, warum sie mich kontrolliert haben. Also ich verpasse auch meine U-Bahn dadurch. Die U-Bahn fährt gerade weg. Und ich so, ey, nicht euer Ernst. Hier fährt meine U-Bahn her. Die nächste kommt ja, ey, Taschenkontrolle. Die so. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, wir kontrollieren jetzt mal diesen weißhaarigen Mann, der freut sich bestimmt, dass wir jetzt hier Präsenz zeigen und durchgreifen. Weißt du, so vielleicht auch auf die Art. Haben sie sich natürlich in mir geirrt, weil ich bin ja ein streitbarer Bürger und habe mich lautstark über diese Taschenkontrolle beschwert. Hab sie aber durchgeführt, ja, also ganz normal. Und dann bla bla bla, geht hin und her und irgendwann mal fällt halt dieser Satz so, ja, wir halten uns ja nur an die Gesetze. Und dann meinte ich, haben sie früher auch gesagt. Aha, so gleich. Und dann meinte ich, ja. Dann kommt die eine noch und meint, kann ich noch Ihren Personalausweis kontrollieren? Ich so, wieso wollen Sie jetzt noch meinen Personalausweis kontrollieren? Ja, Sie wollen sich ja beschweren. Ganz normaler Vorgang, dann nehme ich Ihre Personalien auf. Dann haben sie meine Personalien aufgenommen.
Nein, das
dann nehme ich die nächste U-Bahn, fahre weg. 2 Tage später liegt ein Brief in meinem
Briefkasten.
Briefkasten.
Ja.
Anzeige wegen Beleidigung. Und zwar nichts mehr, nur Beleidigung. Anzeige wegen Beleidigung. U-Bahnhof Krummelanke, 14.30 Uhr.
Das kann man, glaube ich, ignorieren, oder?
Echt so. Da habe ich sogar zurückgeschrieben, habe gemeint, Leute, ist mir ein bisschen zu unkonkret, der Vorwurf. Vorsichtshalber möchte ich nur sagen, ich habe niemanden beleidigt, den ganzen Tag nicht, weder an der Krummelanke um 14.30 Uhr, noch irgendwo anders.
Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen...
2 Monate später, Strafbefehl 2.500 Euro.
Was?
Wegen Beleidigung. Vorwurf ist jetzt, ich hätte gesagt, pass auf, der Polizist wäre so geistesgegenwärtig gewesen und hätte den Satz gesagt, aha, Sie wollen uns also mit Polizisten aus dem Nationalsozialismus vergleichen und das hätte ich in Ehre abschneidender Art bejaht.
Was?
Ja, genau. Auf den Prozess freue ich mich tatsächlich. Also, weil das ist wirklich absurd.
Ja.
Ey, Leute, also ganz ernsthaft, ich habe mich beschwert, ich habe niemanden beleidigt. Jede Sauerei aus der Vergangenheit ist damit begründet worden, dass man sich an die Gesetze hält. Das machen die eben in Russland auch. Wir halten uns nur an die Gesetze.
Ja, so. Vor allem damals ist ja auch sehr vage. Also natürlich, wir haben alle ähnliche Assoziationen. Wenn man sich ans Gesetz hält, wenn Juden auf keiner Parkbank sitzen dürfen oder sowas, dann ist das ja auch, was du mitmeinst.
Ja.
Aber hast du ja nicht gesagt.
Nein, das ist ja auch nicht, ich habe ja auch nicht behauptet, dass sie so sind.
Ihr seid ja hier, wir
die Polizisten aus dem Nationalsozialismus, gesagt, ja. Aber die Argumentation ist dieselbe.
Ja.
So, es geht nur um die Art von Argumentation für jede Schweinerei.
Ja, und auch welches Gesetz macht nötig, dass man irgendwie Leute, die ihre Waren kriegen wollen, aufhält mit, was haben sie eigentlich in der Tasche?
Nee, gefährliche Orte.
What's
und
in your bag? Vielleicht haben die so ein
TikTok-Format Messerkontrolle gedreht. Und so weiter und so fort. Zum Glück bin ich kein Koch mehr, ey.
Meine Filetiermesser.
Ja, das, also ich meine, die musst du ja, glaube ich, mittlerweile in einer abschließbaren Messerbox mit dir rumführen. Die einfache Messertasche reicht okay. Nicht mehr.
Alles
ja,
nicht
das
so leicht,
passiert okay, in das meinem Leben. Also genau.
Du bist kurze, immer noch auf.
Kurze Frage, welches kosmische Ungleichgewicht?
Ja, ich meine, dass du Bullen nicht magst, ist ja klar.
Hä?
Dass die dann irgendwie sich auch denken, sag mal, den, guck mal, irgendwas strahlt er aus. Komm, den schnappen wir uns jetzt. Den, Digga. Oh, Digga, ich muss dir auch eine Geschichte erzählen. Da hatte ich ein humbling Moment. Da war ich auch kurz auf der Down-Seite. Wir sind zur Kita gefahren morgens und es gibt eine Ampel, an der wir da, und da standen wir wahrscheinlich eine Minute und so ein, ich würde sagen, Anfang 20-Jähriger hat so sehr laut mit seiner Freundin am Telefon gestritten. Und auch, also es war... Ich glaube, da war schon nicht mehr viel zu retten, ehrlich gesagt. Er war so sehr aufgebracht, er hat nicht geweint, aber er hat wirklich geschrien, ja.
Wie bei
gegen irgendwas gegengetreten, immer, ja, das sagst du jedes Mal, es ist immer wirklich auf so völlig aufgebracht und schon so.
Hat sich das nicht ausgesucht?
Er klang wie der In Extremo-Sänger etwas. Ja, aber er hat so wirklich so völlig ausgeblendet.
Das tut mir leid.
Mir auch.
Wir lachen darüber.
Er hat völlig ausgeblendet. Oh, ja, er hatte seinen Moment später, pass auf. Er hat völlig ausgeblendet, was um ihn rum ist und ihm war alles egal. Ihm war so diese Message an seine Freundin, vielleicht Ex-Freundin, so das größte Anliegen gerade. Ja, und er hat seine Emotionen einfach rausgelassen. Und dann bringen wir sie weg und... kaufen ein und fahren nach Hause und bla bla und holen sie irgendwann wieder ab und an der gleichen Ampel steht der gleiche Typ.
Steht immer noch da.
Telefoniert immer noch. Vielleicht heult er sich bei wem anders über sie aus.
Ah, okay.
Vielleicht redet er wieder mit ihr oder noch mit ihr. Auf jeden Fall tritt er mittlerweile auf so ein DHL-Paket, was am Boden liegt, ein. Und das ist komplett zerflattert, ja. Und ein Teil liegt schon hinter ihm und ein Teil tritt er vor sich her und
oh
sowas.
Gott, oh Gott.
Und wir stehen wieder eine Minute an dieser Ampel und er geht so an uns vorbei und wir beäugen ihn die ganze Zeit so aus diesem vermeintlich sicheren Innenraum und denken uns so, guck dir den wieder an und judgen den so von außen. Biegen wir ab, fahren an dem vorbei und der guckt so ins Auto rein und macht so kurz den Telefon runter, hebt den Mittelfinger und sagt, ey Mauli, den Digga. Und ich war so, oh mein Gott, er hat mich schon zum zweiten Mal so eine Minute dabei beobachtet, wie ich ihn beobachte, wie er völlig außer sich ist. Und dachte sich, ne Mauli, der Wichser, Digga. Das war so humbling irgendwie, dass ich so lachen danach, aber auch so, oh nein, unangenehm. Das war auf jeden Fall köstlich.
Weil du so viel Glück hast.
Das war auf jeden Fall witzig, ja. Daran denke ich, in sehr unregelmäßigen Abständen, aber dann muss ich sehr lachen.
Aber ich meine, vielleicht hat ihm das Stress-Relief gebracht.
Hundertprozentig.
Dieser Stinkefinger.
Klar.
Das dem habe ich es gezeigt. Wenigstens dem Wichser habe ich es gezeigt.
Ich finde auch wirklich den Namen von jemandem, oder den Digger, das ist so krass irgendwie. Das ist so minimaler Aufwand und so volle Wirkung. Das hat so viel Stil irgendwie. Das ist clean, minimalistisch, on point. Ansonsten reden wir über Rap, nee, ne? Ritalin muss in den Knast. Ich fordere das. Der soll jetzt in den Knast gehen, endlich.
Wegen was? Wer ist das?
Das ist ein Homie von Chiagu. Aha. Und der hatte irgendwie eine Promo-Aktion, wo er so, ja, bla, ich muss in den Knast wegen Schwarz fahren. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch in den Knast wegen Schwarz. Keine Ahnung, irgendwie, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Es hat nur beim ersten Hören klang schon so wie, ja, das ist irgendeine Promo-Aktion, quatsch bitte nicht voll. Und dann jetzt ein paar Tage später kam raus, ah ja, ja, das ist jetzt doch, meine Mutter macht sich Sorgen um mich und ich habe jetzt vor dem Knast habe ich gemerkt, ey, das ist ja voll die Schnapsidee, ich glaube, ich bezahle das einfach und so. Ich bezahle einfach die Strafe, was soll's denn?
Ja. Aber da muss er sich beeilen, das soll ja abgeschafft werden, Gefängnisstrafe für Schwarzfahren.
Ah ja?
Ja, weil es einfach die Gefängnisüberlastung ist.
Ey, umso mehr, wir müssen jetzt die Petition starten, Ritalin in den Knast. Damit er einfach ein paar Wochen keine Promo machen kann, das wäre doch was. Obwohl im Knast Telefon
Martin, ist wahrscheinlich... Martin, hast du immer noch so Rapper-Beef?
Ne? Nee, der ist auch, glaube ich, kein Rapper. Der sieht sich als Indie-Artist.
Was ist ein Indie-Artist?
Ja, so Rapper mit Gitarrenbeats.
Ah, okay.
So wie Prinz P 2012.
War das die Phase dieses jung, rebellisch?
Rebell in den Norden.
Ohne Grund.
Dim,
nee,
ja.
Sag mal, wie hieß das?
Kompass ohne Norden hieß das eine.
Kompass ohne Norden, das war dieses Buch, was er dann auch noch so rausgebracht hat dazu.
Kann gut sein,
nee, ja. Aber das davor? Waren
beide ungefähr das gleiche Album.
Das Casper-Album.
Ja, so ungefähr.
Oder?
Jedenfalls, die wundersame Rap-Woche steht dafür mit ihrem Namen. Ritalin muss in den Knast und zwar sofort.
Okay, aber jetzt sag mal, was passiert denn überhaupt im Rap? Also ich habe heute darüber nachgedacht, gäbe es überhaupt sowas wie Zitate raten, sondern drei Lines in dem Spiel? Gäbe es sowas, was man machen könnte? Also
stimmt.
Neulich habe ich einen Rapper gehört, der irgendwie in Kreuzberg relativ hoch ist. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ey, so, ich habe auch nichts verstanden.
Kannst du ihn schnell rausfinden? Würdest du ihn rausfinden, wenn du jetzt suchst?
Nein.
Okay.
Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt mal ganz, also ich habe nichts verstanden auch von den Texten. So genuschelt, das war so nebenher und so random und irgendwie.
Krass, Mann, dass jetzt du das sagst.
Wie, dass ich das sage, weil ich so
alt bin. Ja, weil das andere Leute natürlich die ganze Zeit sagen, aber ich denke mir so, wenn man mal Rap gehört hat, dann versteht man zumindest, was der grob rüberbringen will oder nicht.
Ja, aber das muss ich sagen, das war halt auch, nee, das war halt einfach auch so ein bisschen zu nichts sagen, das ging die ganze Zeit um Geld und das Geld aber doch nicht alles ist, aber dann doch schon einiges. Und
das ist die Krux.
Ich weiß nicht.
Das ist die Krux.
Ich weiß nicht, aber für, das Ding ist halt einfach so, für Jugendliche ist es natürlich dann trotzdem so eine Erlebniswelt und natürlich auch eine Erfahrungswelt. Also ich möchte es ja auch niemandem absprechen, aber ich selber habe da tatsächlich...
Hast du richtig große Gedanken über so, gibt es Rap noch, weil alles so Materialismus...
Nee, aber nein, ich mache mir schon auch Gedanken über neue Musik und... Also neulich war ich nämlich bei einem Konzert von einer Künstlerin, die hieß Sophia Isella. Hast du von der schon mal gehört?
Noch nicht, nee.
Okay, also meine Frau war davon wahnsinnig begeistert und dann haben wir uns auch Tickets gekauft. Und ich muss sagen, ich fand diese Performance unglaublich nervig. Und ich habe mich während des Konzerts auch so unfassbar darüber aufgeregt. Das war so ganz, ich fand es ganz billiges theatralisches Theater. Diese Frau hat sich die ganze Zeit so inszeniert, als wäre sie so ein Alien, hat sich so bewegt auf der Bühne wie so ein Sumpfmonster. Weißt du, kennst du die aus The Witcher? Diese Sumpfmonster, die dann so auftauchen mit so zerzausten Haaren und so strähnige Haare über das Gesicht hängen. Halten die so ihre Hand ganz theatralisch nach vorne und dann war auch immer ganz dramatisches Licht und dann habe ich die natürlich auch irgendwie gestalkt und dachte, naja, gut, also die Tochter eines Oscar-Preisträgers war bei Taylor Swift auch im Vorprogramm, ja, 20, ja. Extremer künstlerischer Ausdruck und eigentlich auch voll geil. Ja, weil auch Musik, die total nervig ist und total verstörend ist. Und da, da muss ich zumindest sagen. Ja,
total geil.
Naja, so einstürzende Neubauten-Sounds. Okay, weißt du, so, okay, also okay. So, auch mit Absicht. Hey, I'm not here to please you. Yeah. Ich will nichts Schönes machen. Ich mache verstörende Musik. 14-jährige Mädchen im Publikum, also wahrscheinlich dann so Swifties, die das halt dann irgendwie so entdeckt haben. Und dann gab es eine unglaublich rührende Szene, wo sie zwei Girls aus dem Publikum nach oben geholt hat, die sollten ihr Mikrofon halten. Und diese Girls waren wirklich, also die waren
kurz vor Ohnmacht.
14 und kurz vor Ohnmacht, die haben gezittert beim Mikrofon halten. Und dann hat sie die aber so in den Arm genommen und so. Das war schon süß. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum mich das so ärgert und ob mich das so ärgert, wenn Faber so theatralisch ist. Oder wir gehen jetzt demnächst auf Nick Cave. Und ich hab dann so innerlich...
Nick Cave lebt noch, übergeil.
Nick Cave lebt noch und gibt Konzerte und wir werden demnächst. Also ich war ja immer ein großer Nick Cave-Fan.
Ja, ich weiß das.
So, und wenn ich sehe Nick Cave zum allerersten Mal, ja, und wenn der jetzt aufsteigt wie so ein Sumpfmonster und dann so theatralisch seine Hände hat, dann muss ich gehen und muss sagen, hey, gleiches Recht für alle. Ja? Also der 20-Jährige habe ich das übel genommen, jetzt lebe ich das diesem 60.
Aber gegangen bist du auch nicht.
60-jährigen Opa, ja.
Hast du deine Frau genervt? Nur deine Frau den Konzert versaut?
Ja, ich habe meine Frau den Namen zerhackt. Das war schon ein bisschen gemein. Das war also mit so schlechter Laune. Weißt du, so misanthropisch schlechte Laune. Kennst du das, wenn so Väter bei Familienausflügen schlechte Laune im Phantasialand haben? So war das. Weißt du, so.
Oh Mann.
Ja, Papa gefällt's dir nicht.
Oh Mann, ich bin leider auch, ich bin leider auch schwierig bei Konzerten.
Es war wirklich eins meiner niederträchtigsten Momente in meinem ganzen Leben. Dafür schäme ich mich
jetzt. Echt so schlimm?
Ja, also im Nachhinein dachte ich schon, ey, wie unnötig.
Ja.
Dann halt die Fresse. Manchmal halt doch einfach die Fresse. Wozu gehst du eigentlich die ganze Zeit in dieses Zen-Kloster und lernst Selbstverhaltung? Weißt du, einfach mal einen Moment zur Seite steppen und zu sagen, ey.
Ach komm.
Hey.
Wie schlimm kann es sein?
Ist doch gut, 20. 20, extrem
ja,
cool.
Ja. Ich bin auch so.
Ja. Nee, aber wir waren im Zen-Kloster nochmal.
Ah ja, und habt ihr geschwiegen?
Und haben ein Session, ja, wir haben ein bisschen gecheatet beim Schweigen, muss man sagen. Ich habe auch in die Küche gearbeitet. Okay. Und in der Küche habe ich jeden voll gelabert. Einfach mal random diese Stunde durchgelabert. Ja. Da war auch so eine der Küchenmitarbeiterinnen, das ist ja so in Bayern, dieses Kloster.
Ah ja.
Und da war eine der Mitarbeiter, also man muss dazu sagen, ja, das ist
Bayern bei Bali.
Bayern bei Bali ungefähr.
Ja.
Genau, auf der Rückseite war die Müllkippe. Auf der Rückseite des Ortes war die große Müllkippe. Nee, also man muss dazu sagen, es ist ja so ein Retreat Center.
Ja.
Und ich würde jetzt sagen, so für gestresste Manager. Ja?
Okay.
Da gibt es halt also diese Schweigeseminare, Kontemplation, Zen, Meditation, Bogenschießen, pipapo. Und eine der Grundregeln ist ja eigentlich, dass man diese Seminare dann im Schweigen auch begeht. Mhm. Und dann hat die eine gemeint, so im Dialekt, da waren neulich Leute dabei, denen habe ich ja einfache Ja-Nein-Frage gestellt und die haben nichts geredet. Aber ich denke, wenn man schafft, dann kann man auch schwätzen. Und dann habe ich gemeint, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Und dann beim Abtrocknen habe ich die natürlich ausgefragt, was so läuft mit den schweigenden Managern. So, und das war aber interessant. Wir hatten ja letztes Jahr, ich habe dir, glaube ich, auch schon mal davon erzählt, mhm, wo wir Zen-Meditation, also meine Frau und ich Zen-Meditation mhm, kennengelernt haben. Und das war ja mehr oder weniger zufällig. Diana hatte Bock irgendwie auf dieses Schweigekloster und dann haben wir uns da diesen Zen-Kurs ausgesucht und dann waren wir bei Zen-Einführung 3 Tage, also 2,5 Tage mit dem Schweigen und dies, das und dann macht man halt so Meditations-Sessions, die so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang sind und irgendwie so, alles kommt so, hey, wir sind voll cool, voll locker und so weiter und so fort. Und dieses Mal hatten wir uns dann angemeldet für ein 5-tägiges Session. Session sind die langen Meditationsretreats mhm, in dieser Zen-buddhistischen Schule. Und als dieses Session angefangen hat, ging so quasi die Tür zu. So, Und vom Tonfall war es so, und jetzt machen wir mal ernst. Ihr dreht euch jetzt alle mal zur Wand um und wir meditieren hier 40 Minuten. Und dann gab es an dem ganzen Tag 12 Einheiten zwischen 20 und 40 Minuten. Jo. Das heißt, netto Meditationszeit 6 Stunden am Tag. Und es war wirklich so, irgendwann mal läuft auch so der Assistent rum, ja, also ihr könnt euch hier auf den Rücken schlagen lassen, ist manchmal ganz erfrischend. Und dann denkst du, naja gut, okay, touristenmäßig lassen wir uns jetzt auch auf den Rücken schlagen mit so einem Bambusstock. Und dann zieht der aber durch, du hörst so den Bambusstar so.
Gott.
Ey, aber ganz ernsthaft, wir sind sowas von hängen geblieben auf diesem Zen-Film.
Das wirklich? Ist,
ja, also ganz ernsthaft.
Nimm mich mal durch die 5 Tage, also jetzt nicht, erzähl mir nicht von jedem einzelnen Tag, aber so über den Verlauf.
Es fängt an,
du hast ja deine Gedanken vorher mit, ja, dass hier so viel gestresste Manager und so, aber ja. Irgendwann knackt es dich selber ja auch und bist so, ach, dafür bin ich hergekommen.
Naja, bin ich hergekommen, ist tatsächlich, ist tatsächlich wirklich nicht der entscheidende Moment, weil es gibt kein dafür, sondern die Aufgabe besteht ja darin, und das ist das Interessante an dieser Übungsmethode, im Augenblick zu sein. Also ganz wirklich da zu sein, es gibt nichts zu tun, außer zu sitzen. Ich sitze, atme, das ist alles, was ich bin. Das ist schwer genug. Ja, weil du hast die ganze Zeit Gedanken und es gibt diese kleinen kurzen Momente, wo du plötzlich alles ist grau, alles ist irgendwie im Moment. Ich spüre, dass ich atme, ich höre die Vögel, ich sehe alles, ich bin wach und ich bin trotzdem so quasi total
detached davon.
Nee, eher verbunden. Ah. Ja, eher attached. Aha. Das ist wahrscheinlich eher das interessante Gefühl. Du hast dieses, ich denke mal, LSD oder sowas, das funktioniert wahrscheinlich genauso. So quasi du fühlst, das Universum stürzt in dich rein und du bist das Universum. Und solche Gefühle löst das, glaube ich, aus. Ich habe jetzt LSD noch nie genommen.
Aber was deine Kinder so erzählen.
Richtig. So.
Und was ist...
So, was wirklich interessant ist, Diana hat so eine Tracking-Uhr, die misst so quasi Schlaf und Herzfunktion. Und der Tag beginnt mit 5.30 Uhr, also 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Gehmeditation im Hof. Mhm. Gehmeditation funktioniert tatsächlich so, du bist in so einem 50 Quadratmeter Hof und läufst einfach nur im Kreis. Es geht nur darum zu gehen. Mhm. Und dann kommt die erste Meditationsrunde mit 40 Minuten, dann machst du wieder 5 Minuten gehen, dann kommt eine zweite Meditationsrunde mit 40 Minuten und dann gibt's Frühstück. 7.30 Uhr gibt's Frühstück. Und die Uhr von Diana hat Schlaf gemessen bis 7.20 Uhr.
Weil so ruhig und grundentspannt und so.
Und das war mit Gehmeditation, also du läufst eine halbe Stunde im Kreis und die Uhr misst Schlaf. So, das ist schon, also jetzt nur mal so quasi.
Oder kategorisiert als Schlaf, weil.
Ja, weil so der Puls halt so runter ist und weil die Entspannung halt irgendwie so da ist. Und das ist schon crazy. Und es ist unglaublich anstrengend, weil es halt einfach auch dieses lange Sitzen, das ist man überhaupt nicht gewöhnt. Irgendwie so, alles tut weh am zweiten Tag oder zweieinhalbsten Tag war ich so fertig. Also wirklich so, saß dann so da und dachte mir so, okay, ich bin jetzt einfach auch zu müde zum Einschlafen. Ich sitze jetzt einfach nur da. Und ab da war es dann tatsächlich auch besser. Das war so ein Breaking Point, wo den glaube ich auch so ziemlich alle haben. Auch um dieselbe Zeit, also 2,5 Tage irgendwie so, wo man dann aufgibt. Also wo man selber auch, glaube ich, dann so sagt, okay, ich streng mich hier jetzt nicht mehr an. Los, und dann geht's, da geht's dann. Krass. Ja, dass du dich halt wirklich nicht mehr anstrengst. Weil es ist halt im Endeffekt auch nur Sitzen und Dasein.
Es wäre wahrscheinlich, wenn es 3 Tage wären, nicht so, weil du dann schon so wärst, oh, ist ja auch heute Abend vorbei und so, ne? Das, ja, witzig. Ja,
also ich meine, insofern war das mit 5 Tagen wahrscheinlich auch schon interessant. Dadurch, dass wir halt auch zu zweit waren, haben wir uns natürlich dann auch immer drüber unterhalten, weil es auch viel Input war in Form von philosophischen Konzepten, was steckt dahinter. Also eins der interessantesten philosophischen Konzepte, und das ist wirklich, insofern kann ich da als Marxist ganz gut damit relaten, auch wenn das wahrscheinlich in der Zen-Gemeinde nicht besonders gern gehört wird, dass man das mit dem dialektischen Materialismus und Marxismus verbinden könnte. Aber es gibt keine Dinge an sich, sondern die Dinge an sich gibt es nur in Beziehung zu dir selber. Also ganz einfaches Beispiel, wenn wir hier wenn wir diesen Sitzhocker da drüben,
besser der Hocker, ja.
Ja, wenn wir diesen Sitzhocker da drüben in die Uhrzeit verfrachten würden, würden die Leute das wahrscheinlich nicht erkennen, was es ist.
Haben die keine Beziehung zu?
Genau, sie haben keine Beziehung dazu.
Mhm.
Das heißt, nur wir in unserer Beziehung wissen auch so quasi, über was wir uns unterhalten, wozu die Dinge da sind. Sie würden es vielleicht rauskriegen. Also jetzt gut, ein Sitzhocker ist jetzt auch nicht so schwierig. Aha, okay, doch, ist weich, kann man drauf sitzen. Mhm. Aber was weiß ich, dieses Fahrrad da drüben, dieses Ergometer, was da steht oder so. Ja, das hätte keine Funktion. Und insofern wäre es auch sinnentleert. Ja, und insofern ist der Sinn entsteht erst tatsächlich durch die Beziehung zur Welt. Es gibt einen buddhistischen Text, der heißt, Lehre ist wirklich Form, Form ist wirklich Lehre. So, und die Lehre an sich gibt's nicht, sondern Lehre hat immer eine Form. Ja, die nimmt immer eine Form an, aber die Form an sich ist leer, sie lebt nur durch die Beziehung zu uns.
Warte kurz, Lehre im Sinne von Emptiness oder im Sinne von...
Von Bedeutungslosigkeit, okay. Vielleicht auch.
Ja, okay. Ja. Die Bedeutung, ich dachte gerade Lehre im Sinne von, also ich lehre dich etwas.
Nee, Lehre. Okay. Also Lehre von Emptiness.
Ja, okay.
Genau. Die hat immer, die nimmt immer eine Form an.
Ja.
Ja. Und die Form an sich ist bedeutungslos, solange wir ihr keine Bedeutung geben.
Ja.
Ja, und das ist, wenn du das jetzt weiter denkst, sprich... Wenn du jetzt etwas zu mir sagst, gebe ich der Sache eine Bedeutung. Ja, das heißt, mein Ärger entsteht in mir.
Das stimmt.
Ja, ist egal, was du sagst, so quasi, das, wie es bei mir ankommt, das entsteht in mir. Das ist so quasi das, was so aus diesen Sachen dann herausfolgt. Und das ist natürlich dann im Umgang mit unangenehmen Situationen sehr interessant und sehr hilfreich. Ich muss nicht reagieren. Ja, ich kann mir aussuchen. Ich könnte mir jetzt bei Sophia Isella auch ausgesucht haben, ich reagiere da jetzt nicht drauf. Ja?
Oder ich feiere das sogar.
Das wäre jetzt ein bisschen zu beliebig. Also, aber ich hätte nicht reagieren müssen.
Ja, das stimmt.
Ja? Und den Moment habe ich verpasst. Der Nicht-Reaktion, den Moment habe ich verpasst.
Ja, man kann auch nicht den ganzen Tag im Zen sein, oder?
Ich meine... Ich musste vorher bei dieser Geschichte von dem Jungen von der Ampel, musste ich an folgende Geschichte erzählen. Ich habe da so einen Lieblingspsychologen, Dr. Gunter Schmidt. Und Dr. Gunter Schmidt, der hält auch immer wieder so Videovorträge und der ist Badener. Und sie denke also, das müssen sie jetzt sagen.
Philosophische Ansätze zu
haben. Der hat so ein bisschen, ob wir immer dieselben Menschen sind. Ja? Jetzt denken Sie doch mal, Sie wolle Ihrem Partner, und da sind Sie fest davon überzeugt, das muss jetzt raus, das muss gesagt werden, da sind Sie hundertprozentig überzeugt, dass Sie das jetzt sagen müssen.
Das ist gut.
Und da wache ich am nächsten Morgen auf und sage, vielleicht war es doch nicht so die Wahrheit. Und das war so, das fand ich so geil, als ich das gehört habe, da musste ich auch wirklich lachen bei diesem Vortrag, weil wie oft hat man das, dass du denkst irgendwie so, ja, das muss ich jetzt sagen, das ist die Wahrheit, das muss jetzt raus, das ist unumstößlich, muss das jetzt raus. Und am nächsten Morgen denkst du so, puh, ja, gut, hätte man sagen können, hätte man aber auch nicht sagen können.
Finde ich einen interessanten Punkt, da habe ich mich auch schon oft bei erwischt, wie ich dann dachte, wie ich so dachte, boah, aber vielleicht, ich will jetzt kein großes Männer-Frauen-Ding aufmachen oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass das als positive männliche Eigenschaft wahrgenommen oder so proklamiert wird, Nee, sag dem das ins Gesicht und sag doch mal gerade raus und so, das traust du dich nicht gerade. Dann denke ich mir so, ja, aber ganz oft ist der Damage doch viel höher als irgendwas, was daraus entstehen würde, wenn jetzt irgendwer weiß, was ich genau, also so, oder?
Ja, wie oft muss man sich entschuldigen?
Ja, da hast du es.
Ja, ja.
Ist spannend. Find ich interessant, dass ein badischer Philosophenprofessor das auch so sieht. Wie heißt der? Gunter Schmidt?
Dr. Gunter Schmidt. Ein großartiger Typ, auf jeden Fall.
Ja, klingt, als könnte ich von dem ein, zwei Clips gebrauchen täglich.
Ja, er hat ja noch ein anderer. So, wenn Sie mit sich selber sprechen, wie sprechen Sie sich denn mit sich? Sind Sie denn wohlwollend und nett zu sich? Oder sagen sie, du dumme Sau, warum kannst du das jetzt nicht? So weiter. Also so für Leute, die sich runtermachen. Du dumme Sau. So. Hey, stell dir das mal vor, das ist ein 8-jähriges Kind. Würden sie denn auch so mit dem reden? Du dumme Sau, du kannst es nicht. Was ist denn los mit dir?
Aber
wie? Und dann so, warum reden sie dann mit sich selber so?
Ja, yeah, true. Das, yeah, darüber true. Rede ich sehr, sehr oft mit sehr vielen Leuten. Yeah. Das ist ein Riesenthema. Ich nehme an, du bist zu dir selber dann doch wohlwollender geworden mit der Zeit, wenn du dich damit auseinandersetzt. Aber wie redest du mit dir selber? Hast du so, ich merke oft, dass ich so in der Mehrzahl mit mir, dass ich so, komm, ich habe jetzt auch keinen Bock, aber lass jetzt schnell Zähne putzen oder so. Also, nervig und so, aber lass jetzt schnell machen.
Ah, Zähne putzen?
Ja, ich meine zum Beispiel, das ist so.
Ich freue mich aufs Zähne putzen.
Ja?
Ich putze auch immer mit der linken Hand.
Krass.
Machst du das?
Ich habe das, ich weiß, habe da auch mal irgendwann von gehört, dass das Gehirn, Kommunikation der beiden Hälften besser miteinander vernetzt oder was auch immer. Und dann habe ich das auch mal gemacht, aber mache ich jetzt nicht täglich, nein. Kann ich schon, ist langweilig. Das ist echt das Geilste, so, bei so täglichen Practices. Ja, ich kann das schon, ich habe es dann, habe ich mal gemacht, kann ich. Also reicht.
Weiß ich nicht, wie immer.
Das ist ein bisschen unsere Tochter. Unsere Tochter geht jetzt zum Fußballtraining und sie macht da manche Sachen nicht mit, weil ja, das machen wir immer. Das machen wir jedes Mal. Ja, damit ihr besser werdet darin. Ja, ich kann das schon. Ja, aber meinst du nicht, man kann besser werden? Nee, ist langweilig, ich kenne das schon. Alright.
Ja, ist geil, ist gut. Nee, ich glaube, ich bin schon einigermaßen wohlwollend mit mir. Muss ich sagen, nee. Also im Großen und Ganzen mag ich mich schon ganz gerne.
Feier ich, finde ich gut. Hast du irgendwelche von den Katar-Dokus, Shirin-Dokus gesehen?
Katar-Doku habe ich gesehen.
Ja? Ja. Was hat die mit dir gemacht?
Ich habe mich gefragt, warum ich nicht drin bin. Aber auf der einen Seite. Auch die erste Frage, die ich an Falk und Alex gestellt habe. So, hey, gibt es irgendeinen Grund?
Aber du warst ja wohl auf die Premiere eingeladen, oder
nicht? Ich war immerhin, naja, klar, weil da wollten sie ja dann die Insta-Reels von mir haben.
Na, guck mal, du bist noch eine Kaste über uns. Wir wurden nicht jetzt zur Premiere eingeladen.
Ja. Wirklich, warum wurdet ihr nicht eingeladen?
Keine Ahnung, ist auch nicht so deep.
Ich muss sagen, ein bisschen zu clean, die Doku.
Ja.
Ja, ich glaube, da hätte schon mehr Ecken und Kanten gegeben, über die man auch noch hätte sprechen können. Gab es so 2, 3 interessante Momente, wo man auch so gemerkt hat, also wo Darko darüber geredet hat, wie er so ein bisschen abserviert wurde. Es gibt auch ein paar Leute aus der Vergangenheit, die nicht auftauchten in der Doku, die durchaus wichtig waren. Ja, auch also zum Beispiel der Labelmanager, der das Label geführt hat, als Katar noch im Knast war, der Bruder von Sio,
stimmt, den habe ich auch
nicht. Sohail. Ja, war zum Beispiel nicht drin. Ja.
Sio auch sehr abgeklärt, ne? Der ist so, ich habe das Gefühl, der ist richtig. Der war früher immer so, hat sich einen Jux aus jedem Öffentlichkeitsauftritt gemacht irgendwie und so dieser Tod war, glaube ich, schon sehr einschneidend und dass die aber davor auch schon getrennte Wege gegangen sind und so. Ich glaube, der hat so. Also, ich habe riesen Respekt davor, wie wenig er nach außen so sich in die Karten gucken lässt und der ist immer sehr respektvoll gegenüber allem gewesen und immer so, irgendwann entschieden, dass wir unser Ding machen und so. Aber ich glaube auch, da ist viel, gab es viel Zerwürfnis.
Ja, und ich glaube, ich glaube, da hätte man mir hat so ein bisschen die Gebrochenheit gefehlt. Es war schon sehr, ey, der Mann, der Mythos, der Berg. Was er auf jeden Fall er auch war, was er auch dargestellt auch hat. Aber natürlich auch dieses kommt ja schon rüber, aber auch dieses Getriebensein in diese Gesellschaft halt auch wirklich was darstellen zu wollen, was das halt eben auch über wie viele Leichen man dann doch gehen muss. So, quasi das war teilweise, hat ein bisschen angeklungen, als zum Beispiel...
Ich meine, dass er über seine eigene Leiche gegangen ist, ist ja so, das ist ja der ganze Tenor von, eigentlich, der hat einfach, der wollte zu groß und der hat, der war zu getrieben und der wollte mehr und hat auf seine eigene Gesundheit irgendwie keine Rücksicht mehr genommen und sowas. Mhm. Ich weiß nicht. In der Zeit, als der Unique gemanagt hat, viel mit Michael Jackson zu tun gehabt, der auch einen ähnlichen Schlafrhythmus hatte. Und der ist dann als
Khatalin Goldman... Also dieser Schlafrhythmus, so wenn die Batterie auf 7% ist oder leer ist, schlafe ich mal kurz.
Steck mal ran, bis du wieder 30% hast oder so.
Bis du wieder 20 hast.
Ja, voll. Und das war auch so, wenn ich müde bin, dann trinke ich halt einen Red Bull. Und dann so irgendwann, manchmal schlafe ich auch so eine halbe Stunde und dann, ich bin am Start. Und so, und da habe ich auch schon mal, da haben wir auch so viel drüber geredet, und ich so, aber Bruder, ist das nicht gesund? Und so, und dann so, aber überleg mal, was denn, wenn ich die ganze Zeit recht habe? Und das ist so Propaganda mit, man braucht so viel Schlaf und so. Und was denn, wenn ich durchkomme und es haut alles hin? Und ich so, muss man halt drauf ankommen lassen, ist dann halt irgendwann zu spät, so, und dann, als Creative Director von Khatar in so den, als der diese Goldman-Sache aufgebaut hat, da dachte ich mir auch, Leute, da haben sich ja zwei gefunden jetzt, die so richtig Big Visions und groß denken und alles für den Traum und man kann nicht groß genug und so. Und so diese ganze Goldman-Tower-Zeit ist ja auch, wie sie da porträtiert wird, mit, wir haben hier 30 Studios und überall hängen Leute rum und auch die Leute, die so nah dran sind, so, aber wer sind die Leute, die hier eigentlich dauernd chillen und hier irgendwer schleppt hier Leute an, schlafen die hier?
Ich hab darüber nachgedacht. Ich meine, ich hatte ja nur ein Studio bei Royal Bunker und das mal 30 und das war schon Jugendhaus Deluxe und so weiter. Und dann hast du 30 von diesen Jugendhäusern.
Ja.
Naja, es gab ja dieses Ding mit dem verdichteten Leben.
Ja.
Und das, also ich habe ja so eine Theorie, warum Drogen nehmen auch nicht unbedingt die allergeilste Idee ist, ist halt so, du hast einen Pott an Lebensenergie. Mhm. Und den kannst du halt aufbrauchen und den kannst du halt auch über Gebühr strapazieren. Kannst du zwar länger wach sein, aber die Gesamtlebensspanne, die wird nicht unbedingt länger. Nee. Und ich meine, heutzutage mit Brille und allem drum und dran, dann kann man ja auch noch im Alter produktiv sein. Also ich habe ein extremes Problem mit Altersweitsichtigkeit. Ja. Das ist richtig, richtig schlimm. Neulich wollte ich ja jemandem am S-Bahnhof helfen, der mir dann seine S-Bahn-Verbindung auf dem Handy gezeigt hat. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es nicht gelesen. Ich konnte nicht lesen, ob das S25 oder S26 heißt. Ich musste meine Brille rausholen. Ich könnte mir vorstellen, also wirklich in alten Zeiten, wo du dann mit...
Was bist du jetzt? Ab einem gewissen...
Danke, du bist süß. Ja, wo du dann mit 48 nicht mehr richtig lesen kannst, so, dann wird es nervig. Aber das haben wir ja nicht, das Problem. Ja, wir haben ja... Wusstest du, dass das mit Weinkultur zu tun hat? Die Erfindung von Brillengläsern und der Fortschritt der westlichen Welt?
Wieso?
Nee, aber das fand ich mal einen interessanten Gedanken. Es gab mal eine Fernsehserie, da haben sie irgendwie so verrückte Beziehungen oder verrückte Assoziationen hergestellt. Und zwar hat es deshalb was damit zu tun, Wein trinkt man lieber aus Gläsern, während Tee trinkt man aus Tassen.
Aha.
Deshalb ist die Porzellankultur in China weiterentwickelt, aber die haben zum Beispiel keine Fenster, die haben keine Häuser, die haben keine Glaskultur, die haben das Glas nicht entwickelt. Wein wiederum trinkt man gerne aus Gläsern, deshalb gab es im alten Rom dann relativ früh schon Glasproduktion. Und aus der Glasproduktion sind Lupen und Brillen entstanden. Das heißt, die Lebensdauer eines Intellektuellen, der darauf angewiesen ist, lesen zu können und schreiben zu können, ist größer und länger als bei den alten Chinesen.
Deshalb sind die Asiaten jetzt so gescheit?
Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus.
Ja, da war kurz der Akku leer, aber da ist er wieder an, Steigi. Und ich habe gesehen, dadurch wäre der Akku nicht leer gewesen. Hätte ich gar nicht gewusst, dass wir schon 1:12 aufnehmen.
Es ist wie immer.
Man kommt vom Hundertsten ins Tausendste und zack.
Es float. Also wir haben uns ja auch überlegt, dass wir das vielleicht so alle 3 Monate machen
könnten. Ich finde auch, das wundersame Rap-Quartal ist absolut
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Den Frühling haben wir jetzt eigentlich schon wirklich fast verpasst. Also auf den letzten Drücker noch im Frühling.
Wenn das noch als Frühling zählt,
das ist Frühling.
Dann lass uns im August noch eine machen, weil Mai, Juni, Juli, August wecken uns alle die Lebenslust. Und dann haben wir zwei Rap-Folgen mit Lebenslust.
Warum zählst du denn immer den Mai dazu? Der Mai ist noch Frühling, das ist ein Frühlingsmonat.
Es geht auch nicht nach Frühling, es geht nach Mai, Juni, Juli, August, na, weckt uns allen die Lebenslust. Und
ist
die
ein
Lebenslust,
Zitat? Ja. Wer hat es gesagt? Florian Lind. Rolf Zukowski.
Hä? Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still? So, Digga. Das,
okay. Deutsch ist das aus dem Traumzauberbaum?
Nein. Das gab's auch im Westen, Steiger. Das hättest du auch kennen können.
Ich weiß.
Die Jahresuhr. Die fucking Jahresuhr.
Rolf Zukowski. Ich kenne seinen Sohn, Ali Zukowski. Sehr netter Typ.
Ali Zukowski.
So heißt er.
Nie im Leben. Der heißt auch irgendwas mit Zukowski, aber der heißt nicht Ali.
Vielleicht heißt er Alexander?
Der ist so Songwriter.
Ja, vielleicht heißt er Alexander.
Ja, das kann sein.
Ah.
Alex Zukowski. Ja, von mir aus heißt er Alexander.
Ja, gut, okay. Also ich habe auch lange Zeit gedacht, dass die eine Hälfte von Tiefschwarz, Ali Schwarz, auch türkischer Herkunft ist. Aber das war einfach nur die Kurzform von Alexander, ja, bis ich das rausbekommen habe. Kennst du Tiefschwarz?
Nein, aber klingt punkig.
Haus Ensemble Basti und Ali Schwarz.
Na gut. Steigi, ey, lass uns mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich die wirklich in die Playlist mache, aber lass uns mal kurz über zwei, drei Songs reden, weil es gibt hervorragende Sachen, die ihr geil. Euch alle anhören solltet, und zwar einmal, ja? Sag du zuerst, Steigi, Mauli Berlin Blues, lieben wir alle, hören wir alle. Dann
Mauli Berlin Blues,
von ja, Killer Melle, von Banger Fabrik, HMDL. Muss man gehört haben.
Also, wofür steht HMDL?
Na,
hab dich lieb.
Hamdulillah.
Ja. Ah.
Die Dings, die Hook geht so.
HMDL ist so geil aus. Wenn eine geil und zeig's auch. HMDL ist so geil aus.
Sie ist eigentlich, was alle immer tun oder sich wünschen, was Icky Mel wäre oder so, oder was da alle reinprojizieren, die ist das wirklich. Deswegen wirklich, wirklich, hört Banger Fabrik und guckt auch Banger Fabrik, weil die haben einen Videografen, würde ich sagen, oder so Multidimensional Artist, Gary Emekwa, der unfassbare Videos macht zu all deren Songs. Irgendwie. Das ist deren Ding.
Melle heißt sie.
Genau. Von
Banger Fabrik.
Von Banger Fabrik. Aus Hamburg. Und das muss man einfach, das sollte man einfach, das muss man einfach. Okay. Genau. Und wenn ihr euch das angehört habt, dann seid ihr alle so ego geboostet, dass ihr ein bisschen Weltschmerz vertragt. Nämlich von Kuben. Shoutet an Yannick Niang, der mir den gezeigt hat. Der hat irgendwie
zwei... Kuben schreibt man auf W.
So wie Ruben mit K.
Mhm.
Einfach, ich glaube, so 12-monatliche Hörer oder so. Und er hat eine EP gemacht, die klingt so, als wäre er irgendwie mit Fahrrad durch Afrika gefahren und wäre so von seinem Weltschmerz erdrückt und hat so einfach so eine EP gemacht. Und ein Song davon heißt Der Plan eigentlich, oder das Ziel eigentlich? Der Plan eigentlich? Wahrscheinlich 230 Plays, aber sollte mindestens 230.000 Plays haben.
Der Plan war easy eigentlich, tanzen, Musik, verlieben eigentlich, Kind kriegen oder sieben eigentlich, Reise um die Welt, Frieden eigentlich, na. Alles ist gone.
Ja. So, und das hört ihr euch in dieser Reihenfolge an. Und dann weiß ich auch nicht, was ihr euch dauernd beschwert, dass nicht genug geile Musik gibt. So.
Ich werde mich danach wahrscheinlich nicht mehr beschweren. Ich meine, hey, ganz ernsthaft, es gibt ja auch coole neue Künstler. Also Dahabflex ist ja, steht bei mir ganz oben auf der Propaganda. Kennst du nicht?
Nee.
Dahabflex?
Nein.
Propagandistischer Rap.
Geil.
Ja, linker Rap ist gut.
Linker Rap gibt es gut, ja? Mega.
Ja.
Super praktisch.
Das ist schon gut. Soti hasst denn, weil er findet es einfach zu plakativ und zu runtergebrochen, aber ich find's richtig gut. So. Ist einfach so auf die Fresse, ist gut.
Linker Rap, das ist mir zu links, nein.
Der streitet mich mit Soti ja immer über Form und Inhalt, und der sagt, der Inhalt geht über alles. Und ich bin mittlerweile auf dem Trip, nee, 30% ist Inhalt, 70% ist Performance. Ist halt so.
Ja, voll.
Ja, es ist doch so. Also ganz ernsthaft, also wenn du die Message nicht gut inszenierst, dann bringt es nichts. Also voll. Ich hasse auch mittlerweile diese Kundgebung, wo die Leute mit ihrem Handy stehen und dann irgendeinen Text darunter beten und so weiter und so fort. Das ist keine Performance.
Boah, Steiger, was eine Performance war dein 1. Mai, warum brennen hier keine Tankstellen, Ding? Da hatte ich ja Gänsehaut, Alter.
Wirklich? Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich meine, sowas Ärgerliches.
So, hätte ich das off-Kontext gesehen und würde dich nicht kennen, wäre ich so, Bruder, die Linken drehen am Rad, die müssen alle eingesperrt werden, Alter. Was ist das denn da?
Aber jetzt mal ganz ernsthaft, ja, ich hatte an dem Tag auch wieder sehr viele Diskussionen mit den Ordnungskräften, mit den Ordnungskräften der Staatsmacht. Ja?
Wie fand Sozi die Rede?
Das weiß ich nicht, aber der lässt mich ja machen.
Okay.
Der kommt ja, Steiger, ist ja gut. Ich mag dich trotzdem. So, aber an dem Tag, da war dann auch so eine Gruppe von Polizisten und so weiter, und dann spricht mich die eine an, also die eine Gruppe oder der eine Polizist meinte, ja, Herr Steiger, also können Sie das Auto da hier wieder wegfahren? Also auch so mit persönlicher Ansprache. Ich so, ach so, wir kennen uns. Und so, ja, man kennt sie. Bla, bla, bla. Und dann ging die Diskussion los, und dann habe ich das, was ich in dieser Rede halt schon gesagt habe, habe ich dann halt auch zu denen gesagt, ey, pass mal auf, Leute, also dieses System ist einfach so im Arsch, die kriegen ja noch nicht mal die einfachsten Regelungen hin. Da geben die 17 Cent Tankrabatt und am Mittag, bevor die 17 Cent in Kraft treten, erhöhen die Kraftstoffkonzerne den Benzinpreis um 17 Cent. Das ist doch Verarsche, und wir bezahlen das. Und da frage ich mich, und dann habe ich aber zu dem Polizisten gesagt, da frage ich mich wirklich, warum heute keine Tankstellen brennen. Und der eine Bulle in dieser Gruppe, der nickt immer so. So, die hatte ich voll auf der Seite. Und irgendwann mal kommen die dann.
Tanken schon ein bisschen teuer.
Kommen die und meinen, ja, aber jetzt, Herr Steiger, sagen Sie doch mal, zu welcher Klasse gehören denn wir? Sind wir Arbeiterklasse? Und dann meine ich, Sie haben das große Problem, Sie sind halt auf der, Sie verteidigen die Besitzstände der besitzenden Klasse. Deshalb sind Sie einfach eine Handlangerklasse. Wenn Sie die Waffen umdrehen würden und auf die richten würden, die sie beauftragen, dann wären sie natürlich Teil unserer Klasse. Das haben die Querdenker auch gesagt und so weiter. Und glauben Sie, das hilft wirklich? Und dann meine ich, nein, wenn die bewaffneten Kräfte die Waffen umdrehen, dann hilft es auf jeden Fall. Dann gucken sie so, ich so, nur als Kunstaktion. Das ist kein Aufruf zur Gewalttätigkeit.
Mal so.
Drehen Sie mir hier bitte keinen Strick draus. Nee, das machen wir nicht.
Mal so ins Blaue gedacht.
Ja, die hatte ich da schon fast davon überzeugt, dass sie die Helme abnehmen und sich auf unsere Seite stellen.
In zwei Jahren, oder? In zwei Jahren.
Who knows? Also ich glaube, Lenin war 1916 noch davon überzeugt, dass sie die Revolution nie erleben wird.
Gut, was weiß der über den Wahl-Timmy oder
so? Was wusste der
über 1917? Okay, komm Schlagi, jetzt lass uns noch ein Zitate-Raten machen. Es wäre doch schade, wenn wir die vorbereitet hätten und nicht benutzen, oder?
Ich möchte eine Geschichte erzählen, und das hat was mit AI zu tun. Ich dachte ja wirklich, ich habe den Hack gefunden.
Okay, erzähl.
Habe heute Morgen gepromptet und sage, ich mache einen Podcast, wo die Kategorie Zitate-Raten haben. Das heißt, wir suchen so Zitate aus der Gegenwart, bla bla bla.
Du wolltest den Spaß outsourcen?
Ja, ich wollte den Spaß outsourcen. Und diese Technologie gibt mir Zitate. Also wirklich, so richtig Zitate. Und ich dachte, ich hab's gefunden. 10 Minuten, wir brauchen nur noch 10 Minuten Vorbereitungszeit. Und richtig edgy Zitate. Ich so, ja, voll geil.
Boah, wir könnten jeden Tag eine Rap-Woche aufnehmen. Ja.
Erfundene Zitate. Ohne Witz. So, du musst jedes einzelne Zitat überprüfen. Und es tut aber so, irgendwie so, hey, du hast das Spiel voll verstanden, du machst es richtig gut. Ey, das ist das größte Kompliment, was so eine KI bekommen kann. Und wir reden so miteinander.
Ihr seid einfach in so einer narzisstischen Echo-Chamber.
Ich guck diese Zitate nach, keine einzige stimmt. Keine einzige stimmt. Es gibt einfach so Fake-Zitate.
Okay, komm, lies mir die falschen vor. Ich will die falschen.
Ich habe sie jetzt ausgetauscht.
Nein,
mittlerweile.
Die falschen.
Ich hab sie
Findest du die
ausgetauscht.
Falschen noch?
Auf jeden Fall. Nee, mit DeepSeek.
Findest du die falschen aber
noch? Mit den Chinesen habe ich es gemacht.
Der Chinese.
Aber hab ich dir schon mal erzählt, ich habe für einen Artikel recherchiert.
Artikel 13?
Nein, gut. Für einen Artikel, den ich geschrieben habe, für einen Artikel recherchiert und habe dafür AI benutzt und habe nach Zitaten gesucht. Und ChatGPT gibt mir Zitate, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, das hat die und die Person gesagt. Ich so, Gibt es dann bei DeepSeek ein? Das sollte man immer machen, so KIs gegeneinander ausspielen. Und DeepSeek sagt, nee, hat sie nie gesagt. Dann schreibe ich das zurück, so ChatGPT, DeepSeek sagt, das hat sie nie gesagt. Da irrt sich DeepSeek, bla bla bla. Dann gehe ich nochmal zurück.
Ja, wenn die mal miteinander quatschen.
Und DeepSeek so, nein, ChatGPT hat Unrecht. Das, es gibt kein Zitat. Ich so, okay, jetzt nochmal, ganz ernsthaft, liefer mir doch mal den Beleg. Oh, da hat DeepSeek recht. Aha. Ohne Witz. Also du musst richtig aufpassen.
Ich finde es aber sehr menschlich, es ist nie zu spät, einen Fehler einzugestehen oder auch so von einer Notlüge abzuweichen oder so. Das ist okay. Ist menschlich.
Ja, gut, aber Zitate auszuspielen, in Anführungszeichen, ist schon ein bisschen.
Komm, gib mir ein Menschenzitat jetzt.
Wir haben etwas geschaffen, das wir nicht mehr kontrollieren können. Sam Altman, OpenAI, J. Robert Oppenheimer, Erfinder der Atombombe, oder Edward Snowden.
Was hat er erfunden? Schnee.
Der hat nichts erfunden, aber der hat
der hat geblowt.
Bester Freund Wladimir Putin. Best Friend.
Ja, wo immer man unterkommt. Okay, witzig. Warte mal, was sie nicht mehr aufhalten können. Ja, würde Sam Altman öffentlich sagen. Obwohl diese AI-Tech-Arzten sagen auch den wildesten Scheiß öffentlich, ohne dass das...
Es gibt ja mittlerweile schon die Theorie, dass sie das behaupten, damit alle Angst haben vor künstlicher Intelligenz.
Es ist, ich habe gestern irgendwas gesehen, es geht ganz schnell, da hat der Oracle oder so... ein Ding, es geht um Film aus deiner Brille raus und so.
Aber Oracle ist Google, oder?
Kann sein. Auf jeden Fall sagt er, dann fragen sich Leute, ja, aber dann habe ich ja gar keine Privatsphäre mehr. Doch, sie müssen dann einfach nur sagen, jetzt 2 Minuten Pinkelpause und dann stoppt die Aufnahme. Also, er filmt weiter, aber bei uns wird markiert, dass die Aufnahme nur, wenn es wirklich gesetzlich erforderlich ist, eingesehen werden darf. Weißt du, Bruder, das erzählst du gerade bei so einer Keynote, das erzählst du gerade Leuten, in Vollinvestoren in einem Raum, das ist irgendwie...
Hast du mal mit so einer Google Goggles gearbeitet?
Nee.
Mein Cousin war neulich da, der hat sich hier ein virtuelles Büro eingerichtet, der saß dann hier im Wohnzimmer, hat dann diese Brille aufgehabt und hat dann so seinen virtuellen Arbeitsplatz gestaltet.
Geil, wie Minority Report, also in der Luft rumgewischt.
Ja.
Geil.
Ist wirklich so. Das sieht total weird aus. Also wenn du jetzt diese Person in eine Vergangenheit transportieren würdest, alle würden sagen, der ist verrückt. Der ist komplett verrückt, der wischt so im Raum rum.
Also, Ausdruckstanz.
Das Ding ist, das trackt deine Augenbewegung,
yeah. Ja,
bietet dir mehrere Ordner an, so quasi als virtuellen Arbeitsplatz, trackt deine Augenbewegung, wenn du das Ding anguckst und dann die Handbewegung dazu machst, also Greifhandbewegung mit 3 Fingern, dann öffnet er den Ordner. Das ist total verrückt. Ja, ich habe es dann ausprobiert, aber es ist...
Dein Cousin ist aus Manchester.
Mein Cousin aus Manchester.
Der Rock'n'Roller. Der für den Rock'n'Roll nach Manchester gezogen ist, ist ja verrückt. Ist jetzt ein,
ja,
ein
für Tech Joy Division. Bro. Ja, das ist er schon immer. Der arbeitet ja in dem Bereich.
Ja. Nun gut, also ich habe ein Zitat. Achso, nee, warte, wer war es? Ich sag, es war der AI, Sam Altman.
Ja, es war J. Robert Oppenheimer.
Naja, Fair Play.
Fair Play.
Auch, ja. Kann man auch nicht so gut kontrollieren. Ja. Wenn ein Clan hinter dem wäre gut für ihn. Sagte das Peter Rosberg über den Rücken von Prinz Pi, Manuelsen über den Rücken von Friedrich Merz oder Flair über den Rücken von Jesus?
Sag nochmal.
Wenn ein Clan hinter dem wäre gut. Wär gut
für ihn. Das wäre so witzig, Manuelsen über Friedrich Merz. Pokerface, ha?
Wäre es denn so witzig und denkt sich so witzige Sachen aus? Da müsste man schon sehr witzig sein.
Flair über Jesus? Aber die sind in diesem Twitch-Universum verfeindet, yeah, wahrscheinlich, oder?
die machen Werbung für aus Zypern konkurrierende Online-Casinos.
Nicht wahr?
Nein, keine Ahnung.
Das wär
ich glaube, Jesus zockt noch nicht. Aber vielleicht, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Das ist Zypern gegen Friedrichshafen.
Tschüss, meine Hut.
Ich würde sagen, Peter Rosberg über Prinz P. Gibt es da irgendwas?
War Manuelsen.
Über Friedrich Merz?
Ja.
Ja, geil.
Ja, der war in der neuen Take Me Späti-Folge und sagt sie irgendwie, ja, aber glaubst du nicht, dass da hinter, also er sagt, ja, Friedrich Merz, der wirkt für mich wie ein Gefangener, der irgendwie, der spricht nur Sachen aus gegen seinen Willen und so.
Gegen seinen Willen?
So redet niemand, der irgendwie, bla. Und dann sagt er so, ja, was glaubst du, steht da irgendein Clan hinter dem? Und er so, ja, Clan, das wäre ja gut für den, aber ich fürchte ganz andere Leute. Und so.
Ach, Friedrich Merz macht das gegen seinen Willen. Der ist eigentlich der ist eigentlich wie Bushido.
So böse
der,
kann kein Mensch sein.
Der ist wie Bushido, Junge mit dem Herz aus Gold und Arafat, also der.
Ja, der, ja.
Der zwingt ihn.
Arafat, der jeden Tag Wasserflaschen zu Hause in seinem Dojo wirft, bis er die Technik perfektioniert hat.
Ist nichts dabei rausgekommen, ha? Nichts rumgekommen dabei. Weiß nicht. Ey, der Staat hat so viel Geld ausgegeben, um den an die Eier zu bekommen und nichts hat funktioniert.
Hast du noch welche?
Ja klar, ich bin der Kollege hat auf jeden Fall einiges ausgespuckt. Ja, ich bin der Größte und alle anderen sind nur Follower. Kollege Donald Trump, Kanye West.
Ist es aber, also ich sag Kanye West, und ist es aber von ChatGPT gefunden? Nein.
Das ist jetzt DeepSeek. Ja, das habe ich nicht überprüft, muss ich sagen. Ich weiß es nicht.
Jetzt ernsthaft?
DeepSeek sagt Kollege.
Boah, du kannst doch nicht diese Geschichte erzählen und danach, ja, also ich glaube. Okay,
dann. Okay, skip. Ja, dann nächstes. In Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein. Hat es gesagt, Taylor Swift, Adam Presser, CEO von TikTok, Andy Warhol.
Ja, ich kenne das Zitat. Recht hatte er gehabt. Weil
ich kenne das Zitat.
Ich hätte gern alles.
Hey, Fußball. Warum dribbeln? Kann ich schon. Okay, dann jetzt noch ein neues. Macht eure Liebe ist rücksichtslos und missbräuchlich und Liebe ohne Macht ist sentimental und blutleer.
KZ.
Machiavelli. Ach so. Wladimir Putin, Martin Luther King, Olaf Scholz oder Volodymyr Zelensky.
Nochmal das Zitat bitte.
Macht ohne Liebe ist rücksichtslos und missbräuchlich und Liebe ohne Macht ist sentimental und blutleer.
Liebe ohne Macht.
Wahrscheinlich aber Liebe ohne Macht ist sentimental
Liebe und blutleer. Ohne Macht?
Liebe ohne Macht blutleer? Ist sentimental und blutleer. Wladimir Putin.
Sentimental, so als so ein schlechtes Wort auch zu einzusetzen, ist geil. Okay, nochmal kurz, schnell durch auf alle Optionen.
Wladimir Putin, Machiavelli, Martin Luther King, Olaf Scholz oder Volodymyr Zelensky.
Oder Volobabo.
Ist geil, dass sie auch beide Wladimir heißen eigentlich, oder? Volodymyr und Wladimir.
Zelensky. Machiavelli.
Martin Luther King.
Echt?
Ja. Aber das habe ich ja wirklich rausgesucht, weil ChatGPT hat, oder DeepSeek hat irgendwas vorgeschlagen, was ein geiler Satz war, aber der einfach nicht gestimmt hat.
Aber auch Martin Luther King, war?
Nee, Martin Luther King nicht. Okay. Da war wirklich nur Olaf Scholz, Wladimir Putin oder Volodymyr Zelensky drin.
Okay. Nun gut. Spotify hat nichts zerstört. Es hat nur sichtbar gemacht, was immer schon da war.
Albina.
Mauli über den Katalog von SDP. James Blake über seinen Lifestyle als leidender Künstler. Oder MC René über den Shitstorm gegen Daniel Ek.
MC René?
Unser alter Freund der Sendung, MC René, tatsächlich auf Facebook, seinem neuen Outlet, wo er richtig reingeht. Er schreibt sehr lange, oder was ist sehr lange, aber Social Media Verhältnisse, längere Essays auf Substack auch und so weiter.
Sorry, habt ihr mitgekriegt? Ich habe gestern meinen Substack angefangen.
Nein, noch doch nicht mitbekommen. Witzig.
Ja.
Ja, dann?
Also ich habe ja ein bisschen Krise gehabt, so Lebenskrise, weißt du? So.
Ist das so?
Oh, bla. Nee, und irgendwie habe ich dann festgestellt, ey, dieses Newsletter und dieses Briefe schreiben, hat mir immer Spaß gemacht. Schreiben ist einfach, also neben all dem anderen Podcasten ist natürlich auch geil, aber schreiben, das macht mir Spaß, das mag ich gerne.
Ja, voll.
Und dachte, Ja, ich brauche wieder so einen Newsletter, wo die Leute Newsletter abonnieren können.
Finde ich geil.
Könnt ihr machen. Markus Steiger. Substack, Markus Steiger, ein Wort. Abonniert mich.
Das will ich nochmal betont haben. Hast du noch ein Zitat oder soll ich mein letztes geben?
Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Haftbefehl? Ines Schwertner, Vorsitzende der Linkspartei? Kummer? Oder Kontra K?
Richtig wäre sogar Fred Raabe, denn es ist, glaube ich, die Hook auf dem Kummer-Song. Und ja, voll. Aber es wäre auch witzig, wenn das die Linke gesagt, die Ines Schwert gesagt hätte.
Ich finde, ehrlich gesagt, Zuversicht ist die erste Pflicht des Revolutionärs. Alles wird gut.
So. Ich habe noch eins, das heißt, wenn ich mittendrin bin, bin ich wie in einer anderen Welt. Das ist wie eine Psychose, die ich da lebe. Shireen David über Live-Auftritte, Flair über Casino-Streams auf Zypern oder Ritalin übers Schwarzfahren in der U-Bahn.
Sag nochmal das Zitat.
Wenn ich mittendrin bin, bin ich wie in einer anderen Welt. Das ist wie eine Psychose, die ich da lebe.
Das ist mein Gefühl, wenn ich Battles moderiert habe. Ja. Leute! Und dann geht der Vorhang runter und dann gucke ich mir das später an und denke mir, hey, geil, was ich da wieder gesagt habe. Verrückte Scheiße.
Never forget, wie du dich bei Feuerwehr Deutschland 3 auf den Boden gelegt hast in einem Battle oder sowas. Leute, also wirklich, sonst, ich muss das hier auch nicht machen. Sehr relatable, sehr, sehr relatable.
Aber da muss ich auch sagen, dieses Battle ist so an mir und durch mich hindurchgegangen, ich weiß davon wirklich fast nichts mehr.
Können wir mal zusammen gucken bei deinem nächsten Geburtstag?
Es gibt ganz viele Leute, die kommen, ja, wir haben uns auch mal Feuer mit Deutschland 3 kennengelernt, das hast du moderiert. Ich so, ich war nicht da, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer dort war. Es war auf jeden Fall geil. Ich würde sagen Shireen David.
Das ist richtig.
Ja, oder? Aber das kann man ja nachfühlen. Das hast du auch, Druck, oder?
Und all das Gemache und Geprobe. Ja, das ist bei ihr nochmal ein Sonderfall, würde ich sagen, weil die, also ich weiß nicht, wenn du die Shireen-Doku gesehen hast, boah, das ist wirklich ganz, ganz trist und ganz trostlos irgendwie. Da, die hat gar keinen Spaß an gar nichts.
Nein, Gefühl, wirklich. Das ist nur Arbeit.
Nur funktionieren und Dings und Druck und abliefern und oh Gott, ey, wäre ich wenigstens eine richtige Musikerin und keine Rapperin, dann würde meine Mutter mich ernst nehmen und so. Das ist alles ganz traurig gewesen. Aber hat sie ja selber auch nicht beworben, die Doku und so, das war ja alles anscheinend auch nicht geil genug.
Sie hat die Doku nicht beworben?
Es geht in der Doku auch darum, dass sie Sachen oft nicht bewirbt, wenn sie es nicht perfekt findet und so. Und dann ist das die Meta-Promo gewesen dazu, wahrscheinlich, dass sie es nicht performt hat. Keine Ahnung, ja.
Aber die hat doch, also ich meine, wenn Leute sich so inszenieren, dann wollen sie das doch auch nach außen darstellen. So quasi als a hardworking girl und ich habe keinen Spaß an nichts und so weiter.
Ja.
Ich glaube,
ich weiß nicht, ist auf irgendeinem Level von, ey, ich brauche aber 10 Tänzerinnen auf der Bühne und Dings, und es soll bigger than life und noch größer und es soll doch so groß wie Beyoncé und bla. Irgendwann ist es so, aber bist du doch gar nicht.
Nee, Helene Fischer ist Beyoncé.
So.
Ist wirklich so.
Ja, und Helene Fischer ist auch Mitte 50 oder so und hat da auch 20 Jahre für gelitten und hätte wahrscheinlich auch vieles anders gemacht im Nachhinein. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall alles sehr trostlos und als ob da wenig Spaß rumkommt.
Ich weiß nicht, ob Helene nicht auch so eine krasse Arbeiterin ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist mir auch sehr. Aber ich fand das immer, das Konzept des hart arbeitenden Künstlers, dachte ich immer, das ist doch nicht das, was die Leute draußen dann sehen wollen.
Voll, ernsthaft. Auch Beyoncé anstrengend, weil es wirkt so angestrengt.
Alles zu perfekt.
Ja, ist. Es wirkt alles so, boah, wenn wir jetzt hier wirklich alles, uns alle völlig ans Limit pushen, dann guck, was wir auf die Beine stellen können. Und es ist so, ja, aber es wirkt einfach wie, ich feuer hier 3 Leute, wenn die heute einen falschen Tanzschritt machen.
Hab ich dir?
Weißt du? Ballert nicht.
Von dieser Fantasie erzählt, warum Jay-Z.
Erzähl mir von deiner Fantasie, Steiger.
Warum Jay-Z Beyoncé betrogen hat?
Weil er sich die Macht zurückholen will, weil sie ihn outperformt.
Ich habe mir das so vorgestellt.
Jay-Z.
Er sitzt so in seinem perfekten Penthouse über dem Hudson River, guckt auf New York. Die leben ja in New Jersey anscheinend. Und dann guckt er auf die Skyline von New York. Und dann ist diese unfassbar perfekte Frau, die dann so im Türrahmen des abgedimmten Schlafzimmers steht, in perfekter Victoria Secret
Lingerie.
Und die steht dann so in diesen Türrahmen gelegt und sagt, kommst du schon? Und was er guckt so rüber, guckt so auf diese Projects und denkt, da drüben war diese Shakila. Das war schon geil im Heizungskeller.
Nein, Mann, ich hab Gold.
Zwischen den Ratten.
Ja, das kann sein. Das ist auf jeden Fall eine Szene, die ich in der Jay-Z und Beyoncé posthum Doku gern sehen würde. Deswegen halt durch, Steiger. Pitch das noch ein bisschen rum.
AI schafft es.
Stimmt, ne? Eigentlich kannst du deine ganzen Dokus kannst du jetzt realisieren.
Aber habt ihr gesehen, was wir AI-mäßig auf die Beine gestellt haben mit diesen Merzleck-Eier-Geschichte? Nee. Müssen wir mal gucken auf dem Merzleck-Eier-Instagram-Kanal. Da gibt es so ein sehr lustiges Video. Und zwar habe ich einen Bekannten, der macht wirklich sehr, sehr geile AI-Videos. Der hat auch so ein AI-Video für Scooter gemacht.
Okay.
Und dem habe ich dann so ein bisschen gepromptet, hey, Merz, Leckeier, ja, jetzt in Granatenform, die Eiergranaten-Edition und dann so Ostern und dann so ein Friedrich Merz mit so Osterhasen, wie also diese...
Das war also ein perfekter... Das stammt aus deinem Gehirn alles,
perfekter
ja?
Perfekter Werbeclip für so Haribo 70er Jahre und das alles mit so einer Merz-Ästhetik. War ganz gut. War
zieh ich geil. Mir auch glatt rein.
Die Eiergranaten.
Ach, guck mal, die DMs platzen schon wieder, weil wir gepostet haben, dass wir gerade aufnehmen. Ja gut, ey Leute, wir machen jetzt hier Schluss.
Ja, ich möchte nur vorlesen, was aus meinem Dialog mit DeepSeek. Das habe ich so geschrieben, so weil ich die Zitate noch nicht kontrollierte. Hey, du hast das Spiel verstanden, mega. Kannst du mir bitte noch die Lösung zu den obigen Zitaten verraten und bla bla bla. Und dann, willst du, dass ich noch eine Runde mit richtig fiesen Zitaten mache? Politik und Straßenrap vermischt oder eher absurde Popkultur, zum Beispiel Disney versus Rammstein. Ja, sehr gerne. Jetzt kommt die zweite Runde, auch mit komplett ausgedachten Zitaten. Nur habe ich dann am Ende geschrieben, 15 Stück, also innerhalb von Sekunden. Irgendwie so. Falls du noch eine dritte Runde willst, diesmal mit echten Auflösungen direkt dabei, damit es dir weniger Angst macht oder reicht erstmal. Ich komme darauf zurück. Nee, weil ich irgendwann mal so geschrieben habe, ey, das macht mir Angst. Achso, danke. Genau, das macht mir Angst, du bist zu gut, bitte die Auflösung. Ha, danke, das ist das beste Kompliment, das eine KI kriegen kann. Hier sind die Auflösungen.
Du machst mir Angst, das trifft genau meinen Spot. Boah, ist das ekelhaft.
Wir sind so richtig Freunde, du merkst, ich habe ein persönliches Verhältnis zu dir. Aber die sprechen ja auch mit einem, wie man mit denen spricht. Ich sage ja auch immer bitte, danke und so.
Ich denke, lass uns in dieses Thema nicht reingehen, das wäre eine neue, das machen wir dann im Sommer, wenn wir alle unsere Subscriptions für ChatGPT gekündigt haben, dann reden wir über das Große danach.
Juli, August, oder?
Weckt uns allen die Lebenslust. Ich wäre für August. Am besten Ende August, da komme ich von einer langen Reise wieder und dann, wenn einer eine Reise tut, der hat was zu berichten und da habe ich dann was zu berichten.
So ist es. Und dann Dezember, Klassik.
Sozusagen.
Hey, geil. Wir haben einen Plan.
September, Oktober, November? Ja, Dezember reicht mir auch. Komm.
Der hat es mir den Jahreszeit
nicht verstanden. Nee, das wäre dann keine 3 Monate mehr. Wenn man von August auf November ginge, wären es 3 Monate.
September, Oktober, November, Dezember.
Aber ist ja egal. Komm, wir machen ja auch die Frühlingsfolge im Mai. Aber Mai, Juni, Juli, August weckt halt einfach die Lebenslust. Also was willst du machen? Leute, passt auf euch auf. Schön, dass ihr zugehört habt bis hier. Und schreibt doch mal was Nettes irgendwo hin. Und dann ist doch gut.
Bis dahin.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.